Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Susanne Kaiser. Hallo Frau Kaiser.
Hallo.
Frau Kaiser, ich freue mich sehr auf Sie als Gast, weil Sie haben ein Buch geschrieben, was mich ja berührt hat, kann man schon sagen, und was mich auch nachdenklich gemacht hat. Es beschäftigt sich mit einer Materie, da gehen gleich die Emotionen nach oben, denn wir alle da draußen haben mehr oder weniger eine Meinung zum Islam. Es geht um ein Buch um junge Deutsche, aber auch Nicht-Deutsche, die sich die zum Islam konvertieren. Das Buch heißt Die neuen Muslime, also die neuen Muslime und warum junge Menschen zum Islam konvertieren, erschienen bei Promedia. Ich kann dieses Buch nur dringend empfehlen. Einen Schlüsselsatz möchte ich hier gleich mal in die Kamera sprechen. Er wird nämlich eine Frage gestellt, Frauen in Burka, dass eine Person sagt, ihr wurde noch nie durch eine Frau in Burka Schaden zugefügt, allerdings immer von Männern in Anzügen. Ein sehr interessanter Ansatz. Die neuen Muslime, Frau Kaiser, warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Was ist das Motiv?
Schwierige Frage. Also wir haben einfach seit relativ langer Zeit, 20 Jahre würde ich sagen, in den letzten Jahren sehr intensiv, eine Debatte über Muslime und über Konvertiten, die den Islam und eben auch Muslime stigmatisiert. Islam grundsätzlich vielleicht als etwas Radikales, etwas Extremistisches darstellt.
Hassreligion.
Als Hassreligion vielleicht auch. Das hat natürlich mit außenpolitischen Entwicklungen zu tun, also vor allem in den letzten Jahren mit dem Aufstieg des IS im arabischen Osten, im Irak, in Syrien und im IS haben sich relativ viele oder überproportional viele Konvertiten angeschlossen. Deshalb ist das mediale Interesse an dem Thema einfach sehr, sehr hoch, was aber dazu führt, dass diese radikalisierten Muslime eben auch dominant sind und das Bild einfach, was wir grundsätzlich haben, von Muslimen dominieren. Das ist natürlich ein Zerrbild und es ist irgendwie schade und ebenso banal, dass man sagen muss, dass die allermeisten Muslime in Deutschland, dazu zählen auch die Konvertiten, natürlich ganz normal sind und nicht irgendwie radikalisiert. Wir führen diese Debatte aber über die Köpfe von Muslimen hinweg. Die kommen sehr wenig zu Wort und wenn eben nur diese Radikalisierten. Und ich wollte irgendwie dazu beitragen, dass auch ganz normale Muslime gehört werden, dass ihre Geschichten gelesen werden, dass die irgendwie selbst zu Wort kommen.
Mhm. Ja. Sind Sie selbst in irgendeiner Weise religiös?
Also wenn, dann sehr, sehr persönlich. Mhm. Nicht jetzt irgendwie besonders gesellschaftswirksam.
Aber Sie würden Sie nehmen an christlichen Feiertagen teil.
Ach ja, irgendwie auch eher so kulturell. Also ich nehme genauso an islamischen Feiertagen teil. Ich war jetzt gerade letztens in der katholischen Akademie beim Fastenbrechen zum Beispiel. Ich habe auch schon im interreligiösen Dialog gearbeitet. Also insofern bin ich schon religiös, was mein soziales Engagement angeht. Aber das heißt nicht, dass das auch mein persönliches Bekenntnis wäre.
Ich habe im Buch eine sehr wissenschaftliche Neutralität doch auch gefunden, was ich gut finde, was natürlich immer ein bisschen helfen kann, aber vielleicht auch noch schwierig ist, Menschen zu beurteilen. Das tun sie ja schon, die an etwas glauben, wo es ja heute schwierig ist, in einer naturwissenschaftlich geprägten Welt mit Spiritualität umzugehen. Da ist man ja gleich ein Spinner oder irgendwas anderes. Können Sie mal beschreiben, Sie machen das ja an, Sie haben sich mit 3, 4, 5 verschiedenen Personen, die aus den unterschiedlichen Bereichen kommen, getroffen und versucht, die abzubilden. Wie ist das gelaufen? Man ruft ja nicht irgendwo an, sagt, hallo, du bist doch konservativ, wir müssen reden. Wie läuft sowas?
Nein, so einfach ist es leider nicht. Ich habe also ganz verschiedene Kanäle eigentlich angezapft. Also sowohl private, ich kenne natürlich viele Muslime und darunter auch Konvertierte, als auch irgendwelche Organisationen, die sich mit allen möglichen Muslimen auseinandersetzen, Muslime vertreten, für Muslime engagieren. Genau, und über ganz unterschiedliche Wege sozusagen, über Menschen, die jemanden kennen und so weiter, habe ich dann die Leute sozusagen zusammenbekommen. Ich habe auch mit mehr, also 4 sind es in dem Buch, die ich porträtiere, ich habe aber mit mehr gesprochen. Das sind aber diejenigen, wo ich fand, dass es irgendwie eine ausgewogene Mischung ergibt und für meine Thesen einfach auch ganz gut war.
Mhm. Sie porträtieren, kann man nicht sagen, aber Sie begleiten, würde ich es mal so sagen, 2 Frauen und 2 Männer. Können Sie mal kurz diese Person beschreiben?
Das ist auch wieder sehr, sehr schwierig, weil die natürlich sehr unterschiedlich sind und als Person sehr schwer, sehr schwer fassbar. Und ich ja auch nur bestimmte Ausschnitte von ihnen kennengelernt habe in unseren Gesprächen. Vielleicht weltanschauungsmäßig kann man sagen, dass da auch ein relativ breiter Fächer dabei war. Mareike zum Beispiel gehört dem Salafismus an. Das würde ich sagen, ist so die ja vielleicht die strengste Auslegung des Islam.
Eine neue Auslegung, muss man dazu sagen, relativ neue Form?
Ja, jetzt auch nicht mehr so ganz neu, aber genau, es ist auf jeden Fall Reform Islam.
Ja, wird mit Saudi-Arabien, Daesh und sowas in Verbindung gebracht?
Ja, also kann man sicherlich, muss man aber nicht. Also es ist schon so, dass die meisten oder vielleicht alle, die dem IS anhängen, auch Salafisten sind. Aber andersrum ist es natürlich nicht so. Mhm. Also da gibt es auch verschiedene Richtungen. Und Mareike gehört jetzt keiner Richtung an, die irgendetwas damit zu tun hätte.
Sie mag nur diese sehr strenge Auslegung.
Sie mag diese sehr strenge Auslegung, genau. Aber für sich persönlich. Mhm. Also da steht noch keine Staatsdoktrin oder sowas dahinter.
Können Sie mir erklären, warum ausgerechnet eine Frau, ich meine, die Frage ist natürlich auch wieder so typisch gestellt, aber ich muss sie an dieser Stelle stellen, warum ausgerechnet eine Frau sich diesem radikalsten Zweig des Islams anschließt? Da haben doch die Frauen gar nichts zu lachen.
Also es sind ja nicht nur Frauen, es sind auch Männer, die sich dem anschließen. Aber die Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft. Warum jetzt ausgerechnet Frauen? Ich glaube, das hat ganz viel mit Selbstbestimmung und mit Selbstermächtigung zu tun. Was so ein bisschen das Gegenteil ist von dem, was wir denken, warum sich die Frauen da anschließen.
Also Geschlechtertrennung?
Vielleicht eher, dass sehr, sehr strenge Regeln nicht nur für Frauen gelten, sondern auch für Männer. Und für manche Menschen in Deutschland, vielleicht sogar für sehr viele, wenn ich mich selber frage, könnte ich vielleicht auch in meiner Vergangenheit da bestimmte Punkte sehen, ist das ein Fortschritt, wenn sich auch Männer an Regeln halten müssen? Denn wir leben ja schon auch in einer Gesellschaft, wo Regeln vor allem für Frauen gelten. Das würde ich auch so sehen.
Das kommt auch im Buch raus, dass die Regeln, die sowohl für Frauen im Islam als auch außerhalb des Islam gelten und zu gelten haben, und welche man sagt, die sind jetzt angesagt, dass das immer Regeln von Männern für Frauen sind. Das ist die große Gemeinsamkeit. Aber zurück zu Mareike. Wir werden ganz tief ins Buch einsteigen. Ich habe bei den Frauen in ihrem Buch festgestellt, dass Frauen auch oft sich als Sexobjekt gesehen haben. Ja? Also Minirock und Kopftuch, das sind zwei Stück Stoffe, die, glaube ich, keine anderen Stück Stoffe haben, bringen die Menschen so in Wallung oder haben sie in Wallung gebracht. Zum ersten Mal ist es eben so, dass man als Frau, wenn man eben sich so auch streng religiös kleist, sicherer ist vor Übergriffen. Kann man das so sagen? Oder nur oberflächlich?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also wenn ich an die... Meinen Sie das für Deutschland oder generell? Denn wenn ich an Ägypten denke, an diese Höllenzirkel zum Beispiel, die treffen ja alle Frauen. Das ist völlig egal. Also da kann einer mit einem Korb irgendwie rumlaufen und wird genauso angegriffen. Da weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, in Deutschland ist es vielleicht noch ein bisschen mehr ein Schutz vor Übergriffen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich der Beweggrund ist. Also schon der Übergriff. Ich glaube, so schlimm sexuell belästigt wird man dann vielleicht auch nicht, bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die erste Motivation, sondern es hat eher etwas mit Schamhaftigkeit zu tun, zu der sich Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind, vielleicht auch erstmal erziehen müssen. Also Ele beispielsweise, in Berlin aufgewachsen, kommt aus einem zwar christlichen, aber doch sehr säkularen, atheistischen Elternhaus. Und dass irgendwie, dass sie ein Dekolleté trägt oder vielleicht auch mal kurze Hosen oder so, ist für sie doch eher normal gewesen. Und wenn man dann so neue Werte annimmt, dann, also die kann man sich ja nicht einfach nur anziehen, sondern die muss man eben auch versuchen zu leben.
Und man muss sie verstehen.
Man muss sie verstehen, genau. Aber da ist eben ein Mittel, dass man am Habitus eben was ändert, zum Beispiel den Hijab anlegt. Und dadurch, was einem vielleicht erstmal unangenehm ist und ungewohnt, so rauszugehen. Aber je länger man das irgendwie trägt, also wie mit einer Brille eigentlich, desto unangenehmer wird es, irgendwann ohne hinauszugehen. Und das ist etwas, also eine Äußerlichkeit, die auch nach innen wirken kann. Mhm. Also wo man sich als Frau eben zur Frömmigkeit erziehen kann.
Sie sprechen auch mit Ben. Ben ist für mich auch so eine Ausnahme, ein erfolgreicher Anwalt.
Gewesen,
der dann irgendwann feststellt, alles, was er tut, die ganzen Statussymbole, die er sich zulegt, um zu punkten, bei wem auch immer, die funzen nicht so richtig innen.
Ja, genau.
Was macht Ben?
Ja, also bei wem auch immer ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich, in seiner Biografie, was vielleicht auch für ihn den Bruch irgendwann bedeutet hat. Denn das hat er sich, glaube ich, immer stärker gefragt, für wen mache ich das eigentlich? Wessen Werte lebe ich hier? Wessen Druck gebe ich hier nach? Für wen tue ich das überhaupt? Und er hat, glaube ich, schon relativ früh eigentlich erkannt, dass es nicht für sich selbst, nicht für ihn selbst ist, ist aber nicht so schnell rausgekommen. Und als er dann Anwalt geworden ist, was vor allem ein Wunsch der Eltern war, und damit aber nicht zufrieden geworden ist, obwohl er erfolgreich war, sehr erfolgreich sogar, und viel Geld verdient hat.
Er hat für die Pharma-Lobby weitestgehend gearbeitet.
Nein, ich glaube, so kann man das nicht sagen. Es war nicht für die Pharma-Lobby, sondern er hat junge Chefärzte, die operiert haben, also Chirurgen vertreten, dass die sozusagen als selbstständige Operateure agieren können und nicht mehr in der Krankenhausverwaltung irgendwie mit involviert sein müssen. Und das war irgendwie also präzedenzmäßig sozusagen das erste Mal in Deutschland. Also ein großer Erfolg.
Ja.
Ist noch nicht die Pharmalobby, aber trotzdem hat er da gemerkt, dass es doch eher um Geld maximieren geht, als jetzt irgendwie um Erfüllung oder anderen Menschen zu helfen.
Der steigt aus. Business, was ja erfolgreich für ihn war. Er steigt aus. Was findet er denn, wenn er sich dem Islam zuwendet? Was hat er da gefunden?
Selbsterfüllung in erster Linie, inneren Frieden, etwas, was ihn erfüllt, womit er was anfangen kann. Wertschätzung, auch was ganz Wichtiges, hat er sehr, sehr oft gesagt, wie sehr er sich in seinem Sein jetzt wertgeschätzt fühlt, also von Gott wertgeschätzt fühlt. Bestimmt auch von seiner Community, in der er wirkt. Er engagiert sich heute auch im interreligiösen Dialog. Er spricht mit jungen Leuten in Schulen, die vielleicht anfällig für Radikalisierung sind. Und das erfüllt ihn.
Mhm. Also. Ben unterscheidet von den anderen, die Sie beschreiben, dass er aus einem guten Haushalt auch kommt. Er ist jetzt nicht so bei vielen, die eben zum Islam konvertieren, die haben vorhin so eine Art Gangster-Rapper-Karriere, sage ich mal, gemacht. Oder hat mit Kriminalität, so mit Drogen zu tun. Pubertät war schwierig, das Elternhaus, da war man eher so drittes Rad am Wagen. Ben ist anders. Sprechen wir über Ferit, den ich sehr spannend finde. Wer ist Ferit?
Ferit ist ebenfalls in Berlin aufgewachsen, kommt eigentlich auch aus einem guten Elternhaus, ist trotzdem ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, weil er eben Drogen genommen hat. Spielt bei Ben übrigens auch eine Rolle, aber nicht für Ben selbst. Ja. Deshalb habe ich es da nicht so stark gemacht. Und Ferit hat, also ich glaube, seit er ungefähr 13 war, ziemlich gekifft und auch eigentlich fast nichts anderes gemacht. Und seine Eltern haben ihn dann ins Drogenexil sozusagen auf Entzug nach Ägypten geschickt, damit er davon wegkommt.
Erstmal nur für ein Jahr, das wurde dann länger.
Ja, genau. Da war er 15, erstmal für ein Jahr, aber dann haben die gesagt, komm, du machst jetzt noch dein Abitur da. Und er ist dann, ich glaube, insgesamt 5 Jahre dort geblieben und ist dann in den Islam eigentlich mehr oder weniger reingerutscht. Also es war quasi aus Versehen, weil die Familie, die ihn aufgenommen hat, dachte, er wäre Muslim, weil der Vater aus dem Irak ist. Und dann haben die angenommen, dann ist die Sache...
Ja, also Ferits Vater ist Iraker und so dachte man, er ist schon vorgeprägt, was nicht unbedingt der Fall war. Bis zum 4. Lebensjahr hat er die Sprache gesprochen, aber dann war Abbruch.
Genau, genau. Und er ist also eigentlich atheistisch aufgewachsen in Berlin. Und die Familie, das war in einem kleinen Dorf in Ägypten, also konservative Familie, hat ihn jeden Tag fünfmal zum Gebet gerufen, ganz selbstverständlich. Er wollte keinen Ärger machen, einfach weil er auch Angst hatte, dass er dann nicht so schnell wieder zurückkommt.
Hat man mitgemacht.
Genau, hat mitgemacht und irgendwann hat es gewirkt. Also auch wieder so eine Habitus-Sache, wie ich vorhin mit dem Hijab erklärt habe, dass man eben etwas macht und das plötzlich etwas ändert, etwas bewegt in einem. Und das war bei ihm so.
Würden Sie sagen, bei allen, die Sie beschreiben, gab es das, was Sie auch als ein Damaskus-Erlebnis Saulus Paulus beschreiben? Irgendwann hat es Klick gemacht und haben in sich gespürt, das gibt mir etwas, was ich jetzt vielleicht am Anfang Widerstand euch zeige, oder ich mache jetzt mein eigenes Ding, aber es macht wirklich was mit mir? Womit man gar nicht gerechnet hat. Deswegen vielleicht auch, man fährt die Firewall runter, plötzlich passiert irgendwas Spirituelles in ihnen. Würden Sie sagen, das ist eine Gemeinsamkeit zwischen allen?
Ja, schon. Also würde ich sagen, das ist bei der einen stärker, beim anderen vielleicht ein bisschen schwächer. Und kommt auch immer auf die Geschichte sozusagen an, die man erzählen kann. Bei Ele kann man super eine Geschichte erzählen, weil sie tatsächlich so ein klassisches Damaskus-Erlebnis hatte. Also so einen richtigen Moment und auch mit einem Traum verbunden. Und bei anderen war das vielleicht ein bisschen unspektakulärer. Und ist deshalb im Buch eher etwas vernachlässigt. Aber alle hatten früher oder später diesen Moment.
Ja. Ele tritt ja zum Islam über aufgrund der Heirat mit ihrem islamischen Mann und verlässt ihn dann, weil der nicht islamisch genug ist.
Ja, genau.
Finde ich auch total interessant. Ja. Also von wegen Frauen unterdrückt, der ist nicht islamisch genug. So wollte ich das eigentlich nicht. Und lässt den Mann dann, trennt sich.
Ja, so viel zur Selbstermächtigung. Genau.
Im Buch, finde ich, gibt es bei allen unterschiedlichen Biografien doch ein Motiv. Man schwört der Religion des Neoliberalismus ab und bekommt einen inneren Frieden. Ich habe mir dann so eine Zeile aufgeschrieben, Gott feuert nicht.
Ja.
Auch wenn man sagt, würden Sie sagen, das hat damit zu tun, dass der Neoliberalismus alle Möglichkeiten bietet, man kommt aber nie an, man kriegt immer noch, das kennt man ja, wenn man sich ein modernes Mobilgerät kauft, kaum aus der Packung raus, gibt es bereits ein Update. Wenn man sich dem Islam zuwendet oder auch vielleicht anderen Religionen, da weiß man, was man hat, da weiß man, wo man dran ist. Hat das damit zu tun, die Leute wollen Sicherheit, eine Übersichtlichkeit, klare Regeln?
Ja, bei der einen mehr, beim anderen weniger. Also ich würde sagen, Gott feuert nicht nur nicht, sondern er hat vielleicht auch andere Zugangsbedingungen, nämlich sehr niedrige Hürden, warum man oder wie man sozusagen teilhaben kann und mitmachen kann. Das heißt, eigentlich muss man ja erstmal nicht so viel mitbringen. Es ist egal, wie man aussieht, wo man herkommt, welche Hautfarbe man hat, welchen Schulabschluss man hat und so weiter, welche Sprache man spricht.
Also jeder kann sich dem Islam zuwenden. Es gibt kein Abi, muss man haben, oder das Grundeinkommen, das ist ganz egal.
Genau, das ist sozusagen ganz egal. Das heißt, es ist relativ niedrigschwellig, dass man da mitmachen kann. Was man können muss oder was man sozusagen mitbringen muss, ist der Glaube. Und den kann niemand, also den kann sozusagen niemand hinterfragen.
Kann man nicht messen.
Den kann man nicht messen. Und es ist nicht mal, also manche konvertieren ja nur, um heiraten zu können, oder es gibt die unterschiedlichsten Gründe, ne, warum Menschen konvertieren. Also nicht mal das ist eigentlich wirklich eine Zugangsvoraussetzung, aber sagen wir, jemand nimmt das ernst, dann wäre es der Glaube und vielleicht eine bestimmte Praxis. Und auch da kommt es drauf an, wie jemand das persönlich auslegt. Also,
Sie haben sich sehr, sehr intensiv, können Sie vielleicht auch mal sagen, was Sie studiert haben, mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich stelle mal die dämliche Frage, gibt es denn nicht diesen einen Islam und diesen einen Muslim?
Nee, natürlich nicht. Deshalb stellen Sie die Frage ja auch so. Natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir immer über homogene Gesellschaften und Communities und so weiter sprechen. Es ist schade und es ist ebenfalls wieder sowas, was total banal ist. Menschen sind alle ganz unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Gründe, warum sie konvertieren oder es nicht tun oder was auch immer tun. Also
gehört Ihrer Meinung nach der Islam zu Deutschland, wenn Deutschland vorgibt, eine Demokratie zu sein?
Das ist eine dieser Absurditäten, dass Islam und Demokratie ja erstmal überhaupt nicht, also auf welcher Ebene sollen die zusammenkommen? Das sind ja die Fragen, die gestellt werden. Ne? Ist der Islam mit unserer Verfassung kompatibel? So, das klingt so, als würde es da irgendwie eine Essenz geben im Islam, die irgendwie kompatibel oder nicht sein könnte. Aber es sind ja Menschen, die diese Religion leben und lesen und auslegen und so weiter. Und zu dieser ganzen unsäglichen Frage, gehört der Islam zu Deutschland, ist die deskriptiv gemeint? Ja, wohl kaum. Denn natürlich haben wir hier Muslime, natürlich gibt es hier den Islam, es gibt Moscheen, es gibt Communities und so weiter. Schon sehr, sehr lange, und die haben sich sehr verdient gemacht um unser Land. Die haben hier sehr
viel aufgebaut. Können Sie das mal erklären? Dass sie sich verdient gemacht haben?
Also die sogenannten Gastarbeiter, was ja schon in sich ein ziemlich fieses Oxymoron ist.
Finden Sie auch komisch, ja, das Wort?
Klar, das passt einfach nicht sehr gut zusammen.
Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass es eine komische Wortschöpfung ist.
Genau, es sagt auch schon sehr, sehr viel über diese Integration sozusagen, die da vom deutschen Staat vielleicht unternommen wurde oder von der deutschen Gesellschaft, um Menschen hier ankommen zu lassen, weil ja einfach lange erwartet wurde, dass sie wieder gehen, was sie dann nicht getan haben. Die haben hier sehr, sehr viel gearbeitet und die haben hier auch die harte Arbeit gemacht, die vielleicht Menschen, die hier schon seit mehreren Generationen leben, nicht gemacht haben.
Also die Drecksarbeit.
Die Drecksarbeit, genau. Und dann finde ich es umso unsäglicher, wenn man heute sagt, der Islam, über den sie übrigens ganz, ganz lange gar nicht definiert wurden. Das ist ja auch erst seit vielleicht 20 Jahren, dass Menschen jetzt nicht mehr Ausländer sind, sondern irgendwie Muslime.
Also man sieht immer, was passt, um ein Feindbild zu bestätigen. Ne?
Genau, es geht schon um Feindbilder.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch Ben, der ja auch einen jüdischen Hintergrund hat. Und als der sein Eltern, aber das Jüdische nie leben durfte. Die Eltern haben immer gesagt, hör zu, damit du keine Probleme hast, zeig niemanden, dass du jüdischen Hintergrund hast. Deswegen, wir erziehen euch auch alle säkular. Wir nehmen nicht mal an den jüdischen Feiertagen teil. Das ist sehr speziell. Als der dann zum Islam übertritt, da wird ihm Verrat vorgeworfen, er wäre jetzt zu den Feinden übergelaufen. Warum haben die abrahamitischen Religionen untereinander diesen enormen Berührungsängste? Womit hat das zu tun? Die gehören ja alle in eine Familie.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob das immer nur so ist. Wir haben jetzt seit vielen Jahren vielleicht die Situation, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass es so gesehen wird, also Religion als Teil des Problems sozusagen und als Teil von Konflikten. Religion wird gerne, und das liegt daran, dass sie einfach unglaublich viele Menschen mobilisieren kann, instrumentalisiert. Also wie jetzt zum Beispiel in unserer Debatte Islam und Deutschland gehört das zusammen, kann das zusammengehören. Und wenn, also Iran und Saudi-Arabien ist so ein Beispiel, vielleicht sogar der Ursprung von den Konflikten, die wir heute haben. Das sind erstmal nicht die abrahamitischen Religionen, aber Sunnismus und die Schia.
Ja.
Und da sieht man einfach, wie sehr das instrumentalisiert wurde, machtpolitisch missbraucht, weil es um eine Vorherrschung, um eine Vorherrschaft in der Region, also um die Dominanz geht.
Das wird dann eben entsprechend aufgeladen und benutzt.
Genau.
Hebel werden angesetzt.
Genau. Und dadurch haben wir aber tatsächlich eine Konfessionalisierung heute. Und ich glaube, mit den abrahamitischen Religionen ist das ähnlich. Also auch da sehen wir jetzt in Deutschland einfach diese Debatte, wo Menschen so oder so drauf reagieren. Also es gibt sowohl von christlicher als auch von jüdischer Seite, gerade in der Islamdebatte, ganz oft den Impuls, sozusagen den muslimischen Glaubens Geschwistern, Genossen, wie auch immer, beizustehen und sich eben nicht auf oder eben nicht auf bestimmte Instrumentalisierungen hereinzufallen. Also gerade wenn sie von der AfD ausgehen. Es gibt aber auch den anderen Reflex, die eigene Religion sozusagen dadurch aufzuwerten, dass eine andere Religion abgewertet wird. Also das sehe ich beides.
Weil Sie gerade von der AfD gesprochen haben. Interessant finde ich, dass Sie in Ihrem Buch auch rausarbeiten und zeigen, was vielen vielleicht jetzt gar nicht so recht ist, weil es nicht ins Weltbild der eigenen Agenda passt, dass die AfD, Pegida, die CDU mit der Herdprämie, aber eben auch der Islam etwas verbindet, nämlich ein sehr konservatives Familienbild. Das sind also diese neuen Muslime sind, Sie schreiben sie ja, muslimische Neokons.
Ja.
Können Sie das mal beschreiben? Das sauge ich mir ja nicht aus den Fingern.
Nee, ist richtig. Also dazu muss ich erstmal sagen, dass es natürlich nur die betrifft, mit denen ich gesprochen habe. Das sind nur vier. Ja. Und einen, also Ben, auch nicht so sehr, sondern eher die anderen drei.
Aber es ist eine Tendenz.
Ja, aber nicht repräsentativ, würde ich sagen. Sondern das gibt es halt auch. Es gibt bestimmt auch viele konservative Muslime in Deutschland. Also kann man bestimmt so sagen. Es gibt aber genauso, was weiß ich, islamische Queer-Leute oder so. Ja, die sehen wir jetzt bloß gerade nicht, weil ich darüber nicht geschrieben habe. Mhm. Das wäre so das eine. Aber ja, es gibt ziemlich viele Parallelen zwischen Neokonservativen, auch zwischen Rechten, in den Positionen, was Familienbild und so weiter angeht, und Muslimen. Ja, und das sind natürlich Übereinstimmungen, die wahrscheinlich niemandem aus den Gruppen recht sind, einfach weil die Gruppen ja schon sehr stark gegeneinander stehen. Aber auch da sieht man wieder, wie so eine Debatte funktioniert, weil Muslime, wenn sie eben sagen, eigentlich müsste doch eine Frau als Mutter genauso wertgeschätzt sein, wenn sie nur Mutter ist und nicht arbeiten geht. Es müsste doch irgendwie in Ordnung sein in unserer Gesellschaft, sofort stigmatisiert werden. Und da kommt sofort der Hammer, ja, Frauenunterdrückung und so weiter. Was man aber bei Christen irgendwie für, also wenn die katholische Kirche so etwas in einer Familiensynode oder so niederschreibt oder danach, dann ist das irgendwie ganz normal. Ja, wenn Konservative das irgendwie fordern, also schauen wir uns mal an, wie die Regierung jetzt zusammengesetzt ist oder wie CDU, CSU so besetzt haben, ne? Auch die Konservativen, da sind ja auch jetzt nicht so viele Frauen dabei, aber das darum geht es überhaupt nicht.
Interessant finde ich, als Sie auch über Frau Klöckner von der CDU sprechen, die auf der einen Seite sich für die Befreiung der Frau im Islam einsetzt, Stichwort Schleier meinetwegen ablegen, und von der anderen Seite die Herdprämie ausschreibt. Also die Frau soll an Herd. Es funktioniert ja. Warum sehen Menschen das nicht, dass das in sich widersprüchlich ist?
Weiß ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich, weil das Feindbild so stark ist und man selektiv wahrnimmt und eben das sehen will, was man sehen will.
Mhm. Ja. Können Sie mir sagen, was hat für die Protagonisten, mit denen Sie gesprochen haben, was war für Sie so attraktiv, dass Sie sich dem Islam zugewendet haben? Es gäbe ja noch andere Religionen, wo man sagen könnte, könnte ja auch Buddhist werden. Warum der Islam?
Also ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass die Alternativen jetzt gar nicht so stark waren. Die, mit denen ich gesprochen habe, kommen ja selbst aus einem entfernt christlichen, jüdischen, meistens irgendwie atheistischen Haushalt. Und wie junge Menschen eben so sind, sie grenzen sich gerne ab gegen das, was sie schon kennen und wo sie vielleicht reingeboren wurden. Und da ist der Islam vielleicht einfach naheliegender. Viele kennen auch einfach viele Muslime, also ist auch dieser Kontakt zu Muslimen. Es ist das Aufregerthema schon so lange jetzt, trägt sicherlich auch mit dazu bei. Ich meine, Buddhisten sind ja auch nicht alle friedlich, aber in unserem Bild ist das sowas ganz Spirituelles, und wenn da jemand einen Handschlag verweigern würde, dann wär das bestimmt, weil er da eine ganz ausgeklügelte Philosophie hinter hat. Aber wenn Muslime das tun, das ist halt was anderes. Und ich glaube, das hat schon was auch damit zu tun. Vielleicht auch Solidarität, mit Sicherheit auch ein bestimmtes Angebot, also ein Heilsversprechen, eine starke Community. Ich weiß nicht, wie die buddhistische Community in Berlin oder so organisiert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass eine muslimische Community nochmal was Größeres ist.
Dass, wenn jemand zum Islam konvertiert, dass das so ein Thema auch in den Familien ist und dass man nicht das liberal wegpackt, wie man das hier erwarten könnte in der Demokratie. Das ist ja schön, wenn du dich da, wenn du das zum inneren Frieden gefunden hast, zum ersten Mal, dass du überhaupt religiös bist. Wir sind ja gar nicht, wir spielen hier Christen, aber wir sind das ja eigentlich nicht. Das wird ja auch im Buch erwähnt. Ihr lebt das ja gar nicht. Ihr redet von christlichen Werten, aber ihr lebt sie nicht. Aber dass man sich darüber aufregt, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ganz stark die Nachwehen der 68er eben zu spüren bekommt. Da wird die Frau befreit, die Frau trägt Minirock, das ist Freiheit. Und dann kommt plötzlich eine Religion daher, die das Image hat, dass die Frauen gar nichts zu sagen haben, also ins Mittelalter. Und dann diese modernisierten jungen Frauen zum Beispiel wenden sich dann ausgerechnet dieser Religion zu. Da tritt ja dann alles Schwarze auf den Plan und sagt, so geht das nicht. Wir haben euch nicht befreit mit dem Minirock, damit ihr jetzt vielleicht sogar den Shadow oder die Burka anlegt. Was ist denn hier los? Hat das damit zu tun, dass das Angebot, das wir diesen Kindern heute machen, dass sie sagen, danke, will ich gar nicht und damit punkten sie? Weil das ist ja Punk, letztendlich, das zu tun.
Vielleicht ist es auch Punk. Mag schon sein. Hat sicherlich aber auch was damit zu tun. Sie sagten ja, dass Alice Schwarzers Dogma quasi ist, wir haben euch befreit. Mhm. Genau, das ist natürlich super paternalistisch. Das fällt nach Alice Schwarzer nicht groß auf.
Paternalistisch können Sie das mal erklären? Dass Frauen jetzt anderen Frauen erklären, wie die Befreiung auszusehen hat.
Ja, genau. Mhm. Und denken, dass sie andere Frauen zwangsentschleiern können und dann sind die selig. Das ist natürlich ein hehrer Anspruch, den da Feministinnen an andere Frauen haben, also unterdrückender. Geht es ja eigentlich gar nicht. Das kann nicht funktionieren, das ist völlig klar. Das andere ist, dass wir auch schauen müssen, wie befreit sind denn Frauen? Also wenn wir uns die Werbung angucken zum Beispiel oder überhaupt Frauenbilder in der Gesellschaft. Also
es soll ja Wurst- und Reifenwerbung geben mit Frauen. Können Sie das bestätigen?
Also sicherlich, ja. Mhm. Und Frauen müssen attraktiv sein, müssen sexy sein, müssen möglichst wenig anhaben. Das ist nicht frei. Und das sehen ganz viele.
Ist auch ein Diktat letztendlich.
Natürlich ist es ein Diktat. Mhm. Und es macht auch keinen Unterschied, ob ich als Frau irgendwie exklusiv meinem Mann in Verschleier zur Verfügung stehe oder ob ich nackt irgendwie ganz vielen Männern zur Verfügung stehe. Ich stehe zur Verfügung. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem. Und dagegen kann man sich natürlich wenden, wenn man sich von diesem Konsumgedanken vielleicht abgrenzt und abwendet. Mhm. Und da ist sowas wie Kleidung oder so vielleicht erstmal ein erster Schritt.
Mhm. Bedeutet das für Frauen, die sich dem Islam zuwenden, dass sie zum ersten Mal eine legale Waffe haben, die sie können sich wehren? Kann man das so sagen? Ich habe jetzt hier auch mit einer riesen Community und auch vielleicht spirituell gefestigt, ich muss mir viele Dinge nicht mehr gefallen, ich bekomme Tools in die Hand, wo ich mich gegen das, was mit mir geschieht im Westen, was man als Freiheit verkauft, entsprechen zu müssen, sexy zu sein, am Arbeitsplatz, gute Mutter zu sein, alles. Ich kann mich dagegen wehren, ich kann mich auf etwas Wesentliches reduzieren, ich bestimme die Regeln.
Ja, vielleicht eher dieses ich bestimme die Regeln. Also wehren, weiß ich nicht, die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind, oder naja, doch Mareike schon, Ele, aber nicht so wehrhaft. Also es ist nicht, dass sie jetzt irgendwie extra auf die Straße geht und provoziert, sondern schon eher so, dass sie für sich da was ausgemacht hat und für sich ihren Frieden gefunden hat und sich für sich selber abgrenzt gegen eine konsumorientierte neoliberale Gesellschaft oder ein Modell davon. Insofern weiß ich nicht, ob das, vielleicht trifft es bei Mareike noch ein bisschen mehr zu, dass sie dann noch mit Tools, wie sie es nennen, herumprobiert hat. Aber ich glaube auch da ist, also, das ist ja nicht alles.
Ich finde, dass Sie im Buch auf etwas ganz Wesentliches hinweisen, wo ich so noch nicht drüber nachgedacht habe, dass wenn man sich hier in unserer westlich geprägten Gesellschaft, wenn man sich zum Islam bekennt und das auch nach außen dahin trägt, dass man sich so kleidet, das kann man ja schon tun, mehr oder weniger, ist ja sehr individuell, es gibt ja alle Spielarten, sage ich mal, dass man damit anders als im Islam ja nicht wie uniformiert in der Masse untergeht, sondern im Gegenteil, man fällt ja auf wie ein bunter Hund. Ist den Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, ist das denen am Anfang eigentlich klar gewesen? Es ist was anderes, ob man sich verschleiert in Kairo zeigt oder in Teheran zeigt oder wo auch immer oder ob man das in Berlin-Charlottenburg tut.
Also ich bin mir nicht so sicher, ob allen immer so klar gewesen ist, was das für Langzeitfolgen vielleicht auch hat und wie das ihr Leben ändern würde und was für eine radikale Zäsur das dann tatsächlich auch bedeutet. Das zeigt sich, glaube ich, erst über einen bestimmten Zeitraum. Und dazu muss man verschleiert auf die Straße gehen, um das nachvollziehen zu können. Deshalb glaube ich das nicht. Ja,
natürlich. Also der Effekt tritt auf, ohne dass man damit gerechnet hätte.
Ja, also ich meine, das ist, glaube ich, bei jeder Konversion so, dass man irgendwie Effekte hat, mit denen man nicht gerechnet hat. Das ist, glaube ich, nichts, was man so zu 100% oder überhaupt kontrollieren könnte. Mhm. Sondern es ist schon auch ein Weg, der viel mit Experimentieren zu tun hat. Also liegt auch in der Natur der Sache. Ja, und also vielleicht waren die Frauen auch überrascht über die heftigen Reaktionen. Ich meine, Ela als Berlinerin, wir sehen hier überall Frauen mit Kopftüchern auf der Straße. In manchen Bezirken, also ist es sogar ausgeglichen, würde ich sagen. Und trotzdem wird sie angefeindet. Mhm. Oder für einen Flüchtling gehalten. Das ist jetzt seit ein paar Jahren.
Wenn sie ein Kopftuch von Hermes tragen würde in einem offenen Sportwagen, wäre es gar kein Problem.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube,
dann wird man das als sexy Französin vielleicht sehen. Ja, also man hat man verbindet es sofort mit dem Kontext. Warum führt es zu diesen Reaktionen? Was ist die Vorleistung vielleicht durch die Medien gewesen, dass man sagt, die kriegt wahrscheinlich jetzt lauter Terroristen, die sie auf die Welt bringt. Deutschland wird unterwandert. Was läuft da ab in den Menschen? Oder du hast doch so schöne Haare, diese klassischen Sprüche, die man so. Warum passiert das in einer Gesellschaft, die von sich behauptet, sie wäre so liberal?
Ist sie das? Behauptet sie noch, dass sie liberal wäre? Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, irgendwie, da haben wir gerade so ein bisschen den Anschluss verpasst. Also das Liberale ist ja genau das, was zurzeit am heftigsten eigentlich in Frage gestellt wird. Und vielleicht sind wir zumindest in der Debatte schon keine liberale Gesellschaft mehr. Oder jedenfalls sind, glaube ich, nicht alle, sehen es nicht alle so. Was jetzt genau in solchen Menschen vorgeht, kann ich auch nicht sagen. Verbitterung? Vielleicht, ich kann es mir nicht anders
erklären. Oder machen Menschen, die sich muslimisch kleiden und irgendetwas in sich haben, für was sie stehen, machen die den anderen Angst, dass sie so sicher sind?
Ja, also warum jetzt ausgerechnet Frauen? Das, interessanterweise sind die ja auch immer beim Spiegel, beim Fokus und so weiter auf dem Cover, wenn es irgendwie um Terror geht, ne, dann sieht man immer irgendwie eine verschleierte Frau. Aber wie sie am Anfang gesagt haben und was ich ja auch aufgenommen habe in meinem Buch, also wie viele Frauen begehen denn Terroranschläge so weltweit?
Mhm. Übersichtlich.
Oder es ist sehr übersichtlich, ja. Also warum ist jetzt genau das, was Angst macht? Natürlich, weil es zu einem Symbol geworden ist. Ne? Mhm. Und es ist klar, dass das über den Frauenkörper verhandelt wird, weil der sich selber sozusagen nicht in irgendeiner Form dagegen wehren kann und zur Wehr setzen kann ne? Und ein schönes Symbol bietet.
Ich habe mir immer wieder auch gedacht, als ich das Buch las und man da auch darüber, ob man nicht, es wird ja hier viel diskutiert, ob man nicht die Kopftücher verbieten sollte oder überhaupt sich mit islamisch Kleiden verbieten sollte, man müsste das einmal weglassen, einfach nur sagen, Keeper-Verbot, was da los wäre.
Klar.
Das ginge gar nicht. Das wäre ja, dann wäre der Rückfall in ganz dunkle Zeiten. Wir sind liberal, aber wir sind dann doch nur liberal in etwas, was vorgegeben wurde oder wird aufgrund der Geschichte. Warum sehen wir nicht, dass wir hier doch gespalten werden? Das ist die Spaltung einer Gesellschaft. Das ist ja Clash of Civilizations. Warum sehen wir das nicht? Wir haben ja viel mehr Muslime als Juden in diesem Land. Also wir können uns diese Spaltung überhaupt nicht leisten.
Nein, das können wir nicht. Wir müssen aber auch aufpassen, glaube ich, dass wir diese Minderheiten nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Kippa und das Judentum, das ist schon noch mal was anderes, einfach weil es wegen der Geschichte. Und da gibt es noch mal eine andere Sensibilität, finde ich, dass damit umgegangen werden muss. Auf der anderen Seite verstehe ich Muslime, die sagen, das ist doch scheinheilig, dass wir oder mit zweierlei Maß gemessen, wenn wir an die einen so rangehen und an die anderen eben anders. Ich kann es gut verstehen, ich kann es gut nachvollziehen und ich finde, man darf die Gruppen nicht gegeneinander ausspielen. Aber trotzdem finde ich, muss das Judentum und Juden, die müssen ihre ganz besondere Stellung beibehalten. Auf der anderen Seite sollten Muslime natürlich nicht stigmatisiert und diskriminiert werden. Das ist auch völlig klar.
Als Sie angefangen haben, zu diesem Buch zu recherchieren und darüber zu schreiben und das mitgeteilt haben, Sie schreiben ja auch für viele andere Gazetten, Cicero sind Sie auch tätig, gab es dann auch Leute, die gesagt, was willst du das denn da machen? Dann lass das mal lieber, das über die Finger weg. Sonst kriegst du noch irgendwelche Todesdrohungen. Gab es sowas?
Ja, da ich ja nicht über Radikalisierte oder so schreibe, sondern eben über normale Muslime, hat mir da jetzt erstmal niemand abgeraten. Höchstens mal mit dem Hinweis, naja, es wird wahrscheinlich eh nicht gelesen. Also besser wäre sowas wie Inside Islam.
Nicht ohne meine Tochter.
Aus. Ja, genau. Ja. Sowas, ne? Das, klar. Aber ich glaube, das war schon also mehr Hinweise gab es da eigentlich nicht. Mhm. Schon Fragen. Eher die Frage, warum konvertieren denn jetzt junge Menschen zum Islam? Mhm. Warum tun sie das denn?
Ja. Hätten Sie mit den Antworten, die Sie bekommen haben, gerechnet?
Nein, ich habe erstmal mit überhaupt nichts gerechnet. sondern bin ja offen in diese Gespräche hineingegangen. Aber mich haben ganz viele Sachen natürlich überrascht. Also vor allem das Selbstbewusstsein der Leute, mit denen ich gesprochen habe. Diese ganze Dimension der Selbstermächtigung, das war schon so ein Kosmos, den ich vorher irgendwie nicht gesehen hatte. Mhm. Oder vielleicht nicht so stark. Selbstbestimmung vielleicht. Ich habe auch viele muslimische Freunde und Bekannte, die kenne ich auch als selbstbewusst und irgendwie selbstbestimmt. Aber wie viel da doch hintersteht, sozusagen, zu so einer Entscheidung führt, das hat mich schon überrascht. Mhm. Und auch
Wenn Sie sagen, Sie haben viele islamische oder muslimische Freunde und die vielleicht, oder gehe ich von aus, auch Ihr Buch gelesen haben, hat Ihnen das was gebracht, also dass man sich Ihnen auch anders öffnet, weil Sie ja auch respektvoll mit der Religion umgehen? Das ist ja auch so ein bisschen, ich kann das nicht alles verstehen, weil man kann ja Religion und Glauben nicht mal nach Zahlen machen. Mhm. Aber ich gehe als Journalistin neutral an die Sache ran, dass ich das zeige, was ja der Islam doch sehr stark vermittelt oder Religion sehr stark vermitteln kann, nämlich Respekt. Deswegen reagieren die auch, wir sagen, über, wenn man den Koran ins Klo schmeißt oder verbrennt, dann reagieren die über, weil sie sagen, es ist respektlos. Stellen Sie fest, dass man, nachdem Sie das Buch geschrieben haben, dass sogar aus muslimischen Kreisen, die Sie gut kannten, Ihnen anders gegenübergetreten hat, da hat jemand was begriffen. Es gibt Tabus einfach. Bei uns gibt es ja keine Tabus, doch gibt es Tabus, aber hier ist ja, wenn man provozieren will, muss man nur irgendwas gegen Mohammed machen. Ja, und dann sagt man, kann die provozieren. Hat sich da was geändert zwischen Ihnen und Ihren muslimischen Freunden nach diesem Buch?
Ach, ich glaube jetzt nicht allzu viel, weil die ja, also mich auch schon vorher kannten und wussten, was so ungefähr meine Haltung dazu ist. Und die hat sich jetzt nicht wesentlich verändert durch das Buch, außer dass ich mehr verstehe als vorher vielleicht. Aber es ist dieselbe Haltung geblieben, die ich auch vorher hatte. Also ich finde Vielfalt einfach wichtig in einer Demokratie. Und deshalb, selbst wenn ich nicht muslimisch bin, sind mir das einfach wichtige Positionen. Mhm. Ich glaube, viele fanden, also wenn sie es denn gelesen haben, fanden das interessant. Aber ich glaube nicht, dass ihnen das jetzt spirituell so weitergeholfen hat oder sie weitergebracht hat.
Okay.
Vielleicht lesen Muslime dann doch lieber Sachen, die sie irgendwie, also die spirituell was so richtig zu bieten haben. Und das kann mein Buch natürlich nicht leisten.
Kommen wir vielleicht mal auf die Gruppe, die vielleicht radikaler ist als die Durchschnittsmuslime, nämlich die 68er-Feministinnen, die vielleicht sagen könnten, also was Sie hier machen, das ist ja eine Verharmlosung dieser Religion. Gab es sowas?
Ja, das höre ich immer wieder. Das lese ich auch unter meinen Artikeln und solche Zuschriften kriege ich auch. Genau, Verharmlosung oder Islam verstehen oder
Islamversteherin.
Ja, genau. Linksversiffte Islamversteherin. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsterminus. Ja, klar.
Ja. Ja, wie geht's denn damit um?
Naja, ich meine, das setzt ja schon mal voraus, dass der oder diejenige, die mir da schreibt, den Islam verstanden hat.
Gelesen, würde ja schon reichen.
Ja, genau. Ja, aber auch das, ne? Auch so ein Koranlesen reicht ja nicht, um irgendwie den Islam und Muslime zu verstehen. Also weil jeder liest das natürlich selektiv und da, das reicht einfach nicht. Das ist, ich meine, Islamwissenschaften, Auseinandersetzung mit dem Islam, das ist so ein Riesenfeld. Muslime sind so eine Riesengemeinschaft. Die allermeisten Muslime, die leben ja gar nicht in der arabischen Welt oder hier. Die leben in Ostasien.
Das wissen viele gar nicht. Die glauben, die leben alle im Nahen Osten.
Genau. Da leben aber wenige. Also gemessen an Ostasien jedenfalls. Das heißt, das ist so eine riesige Masse an Menschen mit so einer komplexen Vergangenheit, die auch nicht homogen war oder irgendwie gleichförmig oder eine Kontinuität geboten hätte. Und natürlich kann man den Islam nicht verstehen. Und man kann nur versuchen, ja, Brücken zu schlagen, wo es halt geht. Das ist das, was ich mit dem Buch versuche. Und ich habe versucht, diese vier Menschen zu verstehen, was schwierig genug ist, weil ich natürlich von meiner Position komme, die haben ihre Position. Also da fängt ja schon die Mittlerarbeit sozusagen an. Dass ich jemanden wie Mareike zum Beispiel, was natürlich überhaupt nicht meine Position ist, sie hat ja auch einen relativ exklusiven Anspruch und sagt, der Islam, den ich lebe, das ist der einzig richtige Islam. Andere Muslime sind vielleicht keine echten Muslime.
Also das sagen die Salafisten über die anderen. Also genau, man geht dann, könnte vielleicht mal erklären, was ist die zulässige Quelle der Salafisten? Bis wohin darf man das, was geschrieben steht, ernst nehmen?
Und also die würden historisch argumentieren, genau, und sagen, die ersten drei Generationen nach Mohammed sozusagen, das ist das, was auf die Altvorderen, auf die wir uns beziehen und deren Leben sozusagen und natürlich Sunna, Hadith und Koran, das wäre das, worauf wir, also was unsere Quellen sind. Und dann kommt es natürlich darauf an, was die da genau auslegen und so weiter. Und die beziehen sich auf ganz unterschiedliche Traditionen und relativ, also sind auch viele
Viele Dinge, die sie nicht tun, tun sie deswegen nicht, weil es die damals nicht gab. Also sie nehmen zum Beispiel keinen Tabak zu sich, weil es den damals noch nicht gab. Aber sie benutzen Mobiltelefone und fahren Autos und fliegen. Also ist doch schon so ein bisschen Pipi Langstrumpf-Religion, oder? Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, wenn ich das so auslege. Oder ist das falsch?
Ja, also ich würde es jetzt nicht ganz so runterbrechen.
Sportlich, ja.
Ja, genau. Ja. Ich würde es nicht so sehr runterbrechen, sondern es ist natürlich schon eine ziemlich komplexe Sache. Aber klar ist es etwas Hochpersönliches. Also was man zum Beispiel auch sehen kann, ist, dass viele Salafi-Anhänger von einer persönlichen Jahiliya sprechen. Das heißt, das ist eigentlich die Zeit vor dem Islam, die wie sagt man da, die atheistische...
Bevor der Islam kam.
Genau, bevor der Islam kam. Die Zeit der Unwissenheit quasi und der Ignoranz. Und die sprechen in ihrem Leben von dieser Zeit, nämlich vor dem Islam. Mhm. Und schon das, dass man so eine Phylogenese sozusagen ontogenetisch auslegt und das auf sich ganz persönlich, auf die eigene Lebensbiografie anwendet. Das ist sowas...
Schreiben mir viele, also ich habe mein Leben verkifft, ich habe geraucht, sagen sie immer. Ja. Ich habe alles weggeschmissen, wie konnte ich nur? Und jetzt verstehe ich, um was es geht. Ja. Das war ein harter Weg, aber dadurch kann ich das jetzt auch erkennen. Also das ist ja schon eine spirituelle Erfahrung, die Leute gemacht haben.
Genau.
Ja?
Das ist eine spirituelle Erfahrung, aber auf der anderen Seite ist das ein hochindividuelles Ding, was da läuft. Das ist was Hochmodernes. Also es hat nichts, es mag rückwärtsgewandt sein, natürlich, weil es sich historisch orientiert.
Es ist asketisch, wie Extremsport, jemand, der nur noch das tut.
Ja, es ist asketisch, aber es ist auch einfach, es ist was Hochindividuelles. Also das ist ein Kind unserer Zeit. Und nicht irgendwas, was im Mittelalter wäre, von der Geisteshaltung her.
Frau Kaiser, das finde ich die große Leistung an Ihrem Buch. Ich kann es nur mal sagen, das Buch unbedingt lesen, ist sehr, sehr wichtig. Ja? Weil man denkt, huch, ich dachte, ich hätte verstanden, aber es aus dieser auch soziologischen Sicht, finde ich, zu sehen ist, wie viel einem dann doch aufgrund der eigenen Scheuklappen des Wissens zum Beispiel dann verschleiert bleibt, um es mal so zu formulieren. Die große Leistung des Buches ist zum Beispiel, wir haben ja das Bild, dass wenn man sich einer Religionsgemeinschaft, dem Islam, anschließt, dass man dann in der Masse untergeht. Und Sie beschreiben, dass die Menschen, die das tun, die eben konvertieren, dass die ganz stark Individualität leben. Und das, sagen Sie, ist neu. Können Sie das mal umschreiben? Was ist da? Das haben Sie ja auch rausbekommen, kann man sagen. Damit hätten Sie nicht gerechnet, oder?
Doch, damit habe ich gerechnet. Okay. Also das war mir schon klar, dass die hochindividuell sind und dass entsprechend auch ihre Religion hochindividuell sein würde. Mhm. Aber was genau ist die Frage?
Das ist doch das Neue daran. Können Sie das mal erklären für jemanden, der das nicht verstanden hat? Unterordnung und individuell sind unterschiedliche Dinge.
Ja, klar. Genau. Hier geht es ja nicht darum, dass Sie sich in einer Gesellschaft, die irgendwie den Islam als Staatsreligion oder sowas hat, dass Sie sich dem unterordnen, sondern einer persönlichen Religion. Das heißt, die machen sich erstmal die Religion ja selbst. Klar, als Konvertiten sind sie nicht reingeboren in eine bestimmte Tradition, sondern müssen erstmal Entscheidungen treffen. Ne, welcher Richtung folge ich? Wie genau mache ich das? Was ist meine Orthopraxie? Also bete ich 5-mal am Tag? Mhm. Oder wie verschleiere ich mich und so weiter?
Ich muss eigentlich am Anfang sehr viele Entscheidungen treffen und mich damit beschäftigen.
Genau. Ja. Und selbst wenn ich Salafi werde, wie Mareike, ist es ja nicht so, dass ich dann da so ein Glaubenspaket quasi hätte.
Ja, so ein Package, das machen, dann ist gut.
Genau. Ja. Und also so korsettartig, wie das sein mag, mit diesem Schwarz-Weiß-Weltbild und so weiter, richtig und falsch, was vieles sehr einfach macht. Aber dennoch ist es unglaublich komplex und da gehört eine ganze Menge dazu und müssen immer noch Entscheidungen getroffen werden. Natürlich ist es was Individuelles.
Mhm. Jemand, der, das schreiben Sie im Buch, sich dem Islam zuwendet, weil er dieses Hamsterrad satt hat, wo er immer dasselbe macht. Also Ben zum Beispiel, der macht immer dasselbe, ist absehbar, ist vielleicht auch erfolgreich und fährt einen tollen Sportwagen, aber im Grunde kennt er die nächsten 25 Jahre seines Lebens, die Sportwagen werden einfach nur tiefer und teurer, aber das war es dann auch schon. Wenn er sich aus diesem Hamsterrad befreit, tut er das da, indem er sich dem Islam zuwendet und dann 5-mal am Tag beten muss. Das ist ja auch Hamsterrad, könnte man sagen. Mhm. Ist das ein Widerspruch oder sagen Sie nein, weil es ein anderes Motiv? Das eine wird von außen aufgezwungen, das andere ist von innen frei gewählt. Ist das der Unterschied? Oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Es ist natürlich gar nicht so einfach, glaube ich, aus so einer neoliberalen Leistungsorientierung, die man vielleicht schon von früher Kindheit an eingeimpft bekommen hat, rauszukommen. Das heißt, selbst wenn die, mit denen ich gesprochen habe, sind alle sehr reflektiert. Und selbst wenn die zu dem Schluss gekommen sind, ich bin damit nicht mehr so zufrieden, ich will da irgendwie raus, ich will das irgendwie hinschmeißen und mein Leben mit Sinn füllen, indem ich was anderes tue und zum Beispiel religiös werde.
Ich setze hier an. Lassen Sie uns mal über die Praxis dieser Religion sprechen. Also wenn ich, Stichwort beim Pizzaservice arbeite, Salami, Schweinesalami auf Brote packe oder so etwas, dann passt das ja, wenn man das wirklich konsequent macht, nicht zusammen. Oder aber wenn ich sage, ich muss fünfmal am Tag beten, früh morgens schaffe ich das noch, stehe ich auf, Frau von mehreren Kindern, da stehe ich ganz eigentlich mitten in der Nacht auf dem Sommer, aber tagsüber muss ich das auch machen. Wie kriege ich das hin? Stichwort C&A-Kabine, da habe ich gelacht. Erklären Sie mal, wie wird das denn gemacht? Das ist eine Welt, die einem ja, wenn man sich nicht damit beschäftigt, die erkennt man nicht. Wie machen das Muslime, die fünfmal am Tag beten wollen, nicht müssen, die wollen für sich selber? Wie machen die das, wenn die einen normalen Job haben?
Das ist sozusagen der persönliche, private Dschihad für jede Muslimin und jeden Muslim, der eben das hinzubekommen, in Deutschland noch mal viel, viel stärker als in Tunesien oder in irgendeiner Gesellschaft, wo Muslime einfach mehr Raum haben, auch im Alltag, und freitags zum Beispiel darauf Rücksicht genommen wird, dass sie zum Freitagsgebet gehen oder so. Das ist in Deutschland noch mal schwieriger, bringt aber auch den höheren Kredit, ist auch schon wieder so ein Wirtschaftswort.
Mhm. Hat vielleicht auch was mit Eigendisziplin zu tun?
Das hat auf jeden Fall was mit Disziplin zu tun, und ich glaube, also da kommt ja auch die Anerkennung her, die Muslime vor sich selbst haben, die sie aber auch von anderen bekommen. Das hat natürlich was mit Disziplin zu tun und mit einer besonders, vielleicht auch wohltätigen Lebensführung und so weiter. Aber weil Sie angesprochen haben, wie man aus diesem Hamsterrad rauskommt, ich glaube, das ist halt besonders schwierig, wenn man das von frühester Kindheit eingeimpft bekommen hat, dass man irgendwie leisten muss, dann ist es, glaube ich, leicht, dass man, auch wenn man sich daraus mal befreit hat, aber vielleicht auf andere Weise sozusagen da ein bisschen wieder reingerät. Mhm. Ich meine, der Islam gibt ja durch eine relativ aufwendige Orthopraxie auch relativ viel Struktur, eben durch die 5 Gebete am Tag, die ganzen Gebetswaschungen und so weiter.
Sind sehr aufwendig, das muss man alles richtig machen. Ja.
Genau, das muss man richtig machen. Man muss es machen und man muss es auch schon sehr früh machen. Und das gibt eben auch, glaube ich, einfach ein gutes Gefühl, wenn man das geleistet hat. Mhm. Aber das ist sozusagen der Punkt, wo Muslime, glaube ich, nicht ganz, oder die Konvertiten, mit denen ich gesprochen habe, nicht ganz aus dem rauskommen, sozusagen.
Aber Sie müssen sich wesentlich mehr überlegen, Sie müssen sich wesentlich mehr Arbeit machen, wenn Sie das wirklich umsetzen wollen, weil fünfmal am Tag ein solches Gebet, einen Raum zu finden, wo man das machen kann, wenn man jetzt nicht muslimisches Gebet draufschreiben würde, wobei vielen die Alarmglocken hochgehen, sondern fünfmal am Tag ist ein Mensch da, der meditiert. Würde man das total toll finden. Wenn er meditiert, toll, der konzentriert sich auf etwas, aber wenn er sich muslimisch betet, huch, was der sich da ausdenkt und so weiter, für wen ist denn der ansprechbar? Aber wo tut man das? Erklären Sie mal, ist das so, dass Menschen sich dann bei C&A in den Umkleidekabinen tatsächlich treffen?
Ja, das ist das, was ich habe es noch nie gesehen selbst. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so oft bei C&A.
Auch nicht.
Ja, vielleicht gehe ich da mal hin. aber genau, also das ist, was mir nicht nur Ele, sondern schon mehrere, vor allem Frauen, erzählt haben, dass sie eben das dann in der Umkleidekabine machen oder so. Müssen ja auch immer aufpassen, dass sie nicht anecken. Ich meine, für Frauen ist das mit dem Gebet eh noch mal ein bisschen einfacher, weil die andere Pflichten haben als Männer. Und Männer können vielleicht in Berlin noch relativ gut in die nächste Moschee gehen, meistens eine Hinterhofmoschee. Aber ich weiß nicht, wie es in Bad Berbelsburg oder sonst irgendwo auf dem Land aussieht. Da ist es dann wahrscheinlich auch schwieriger. Mhm. Also es ist nicht so einfach, seinen Glauben hier irgendwie ordentlich praktizieren zu können.
Haben Sie auch Personen kennengelernt, die zum Islam konvertiert sind, um dann festzustellen, dass dann auch nichts für sie ist? Die haben das mal ausprobiert. So wie Aussteiger, die dann zurückkommen und sagen, ich habe jetzt mal ganz lange richtig aufgelebt und das geht dann doch nicht, weil am Ende ist das doch auch eine Community, wo Druck ausgeübt wird. Das ist auch die Freiheit, stelle ich mir an. Das war nur unter anderen Vorzeichen. Hm. Richtig frei war es auch nicht. Gab es sowas?
Also ich habe schon relativ häufig davon gehört, dass es das gibt. Und gerade Menschen, die besonders eifrig vielleicht einsteigen, also gleich mit 5 Gebeten am Tag und so, das haben, glaube ich, außer Ferid in Ägypten, haben das eigentlich niemand gemacht, sondern die sind da sukzessive, haben die sich das aufgebaut sozusagen. Auch weil sie diese Geschichten kennen von Menschen, die konvertieren, das irgendwie ein Jahr total durchziehen und dann eben vom Glauben umso schneller wieder abfallen. Ich habe selbst niemanden kennengelernt.
Mhm. In Ihrem Wort fällt das Wort mehrfach, im Buch fällt das Wort mehrfach Selbstoptimierung. Das kenne ich aus dem Neoliberalismus, man sich selbst optimieren soll. Aber die Menschen sprechen hier auch von Selbstoptimierung, einer frei gewählten Selbstoptimierung vor Gott. Mhm. Erklären Sie das. Wie kann man sich vor Gott selbst optimieren? Hm. Gibt er einem Noten oder wie der Chef?
Ja, das kann man natürlich so sehen. So ganz genau weiß ich natürlich nicht, die Konvertiten, mit denen ich gesprochen habe, da selber so ja, so sehen würden. Mhm. Aber also von dem her, was Sie mir erzählt haben, ist es schon so, dass Sie, also dass es eine Menge gibt, was man da optimieren kann. Sie kommen eben aus diesem Vokabular auch sehr, also sehr schwierig nur raus. Da gehört schon zu, dass man irgendwie eine bestimmte Art des Lebens führt. Also sowas, Ferit hat mir das erzählt, sowas wie Streit in der Familie. Das ist sowas, was er versucht zu vermeiden und wo er versucht, toleranter vielleicht mit bestimmten Dingen, die sonst ein Streitthema wären, umzugehen. Und das ist, das nennt er auch Selbstoptimierung. Und das ist natürlich ein neoliberales Vokabular. Auf der anderen Seite wendet er es aber im familiären Kontext an. Und damit, ja, also das sind so ein bisschen die Widersprüche, die ich versucht habe, irgendwie aufzudecken oder klarzumachen.
Was macht Ferit heute?
Ferit ist weiterhin Imam in Berlin, soweit ich weiß. Sehr beliebt, glaube ich, unter Muslimen.
Man kann ihn auch bei YouTube sehen.
Genau.
Wird das noch vom Verfassungsschutz unter Vorsicht beobachtet?
Garantiert, vom Verfassungsschutz wird ja alles Mögliche beobachtet. Ich weiß, dass es Probleme mit seiner Position gibt und gab. Ich kann sie nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde, es ist eine konservative Position, ich sehe da, glaube ich, das große Problem.
Sie haben die Person, die Sie porträtiert haben und wo Sie versucht haben, die abzubilden, war mehr oder weniger auch möglich, weil man sich ihnen gegenüber geöffnet hat. Sie haben die ja nur nach diesem Wandel kennengelernt. Vorher haben Sie sie ja gar nicht kennengelernt. Können Sie sie dann eigentlich wirklich beurteilen? Oder hätten Sie eigentlich schon Jahre früher, praktisch wie so ein Tierfilmer von außen, die im Zoo beobachten müssen, um sie jetzt in der freien Laufbahn, Wildbahn zu beobachten? Das ist ja ein Dilemma.
Ja, da sind wir jetzt mitten in der Anthropologie und wie man selber auch verändert, was man eigentlich nur beschreiben will, genau. Und so weiter. Klar. Also ich kannte eine schon vorher, schon seit der Schulzeit, nämlich Ele. Insofern.
Da gab es ein Vertrauensverhältnis.
Ja, mit der bin ich zur Schule gegangen. Mhm. Genau. Insofern, und es war auch meine Freundin.
Ja.
Wir haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren, aber die kenne ich also ganz gut, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, macht das keinen großen Unterschied, weil so richtig beurteilen, was heißt das schon? Also ich kann mir natürlich ein Urteil bilden, aber es ist mein Urteil. Und das habe ich auch versucht im Buch immer wieder klarzumachen. Wo spreche ich? Wo kommen die Muslime zu Wort? Auf die Fragen, die ich aber stelle. Das heißt, es ist immer diese Wechselbeziehung. Die kommen schon zu Wort, aber sie haben das Buch ja nicht selber geschrieben. Mhm. Das ist, glaube ich, der...
Gab es Feedback über die Protagonisten zu diesem Buch? Haben die sich wiedererkannt? Oder sagen sie, also nee,
ja.
Das habe ich so nicht gesagt.
Nee, also so krass nicht. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man sich selber irgendwie liest in einem bestimmten Kontext. Das kann einem, glaube ich, nicht gerecht werden aus der Eigenwahrnehmung. Mareike hat sich, glaube ich, schon ein bisschen ungerecht wiedergegeben gefühlt.
Mhm. Vielleicht zu radikalisiert?
Nee, gar nicht so sehr radikalisiert, sondern zu sehr pathologisiert vielleicht. Mit der ganzen schwierigen Familiengeschichte und mit der Mutter ganz besonders. Ist auch ein sensibles Thema.
Und dass sie deswegen eben mit dem Salafismus sich angeschlossen hat. Der radikalsten Form. Ja.
Genau. Und sie würde das aber natürlich ganz anders sehen. Nicht, weil sie diese schwierige Vergangenheit hat, sondern weil es richtig ist. Mhm. Und klar, da kommen unsere Positionen sozusagen nicht zusammen.
Lassen Sie uns bei Elle bleiben, die Sie ja doch viel länger dann auch kennen, also wahrscheinlich über einen Zeitraum von über 20 Jahren kennen.
Genau.
Hat sie sich Ihrer Meinung nach, was ist das Wesentliche, was sich bei ihr verändert hat? Kann man das überhaupt beschreiben? Ist sie tiefer geworden? Mhm. Ist sie spiritueller geworden? Hat das auf Sie Eindruck gemacht? Hat auf Sie jetzt Eindruck gemacht?
Ja.
Oder beeindruckt oder wo Sie sagen, ich kann dafür gar keine Worte finden? Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist etwas, das spielt die nicht?
Ja. Genau. Und es ist tatsächlich schwer, dafür Worte zu finden. Also dem wird das Buch in keinster Weise gerecht, wie ich finde, wie Ele heute auf mich wirkt. Sie hat sich eigentlich vom Wesen her nicht wirklich verändert. Also sie ist genau die Ele geblieben, die ich auch früher kannte.
Mhm.
Aber sie ruht so sehr in sich und hat irgendwie so einen inneren Frieden gefunden, dass sie das einfach auch ausstrahlt. Mhm. Sie war schon immer sehr charismatisch, finde ich, aber... Also sie hat nochmal so irgendwie, ich glaube jetzt nicht wirklich an Aura, aber wenn es eine gäbe, dann hätte sie da, glaube ich, gewonnen.
Ja. Ele war sehr erfolgreich, auch im Beruf, können Sie gleich beschreiben, was sie gemacht hat, und lebt heute aus Überzeugung von Hartz IV, um ihre Religion leben zu können, mit alleinerziehender Mutter. Irgendwoher muss sie die Power bekommen. Können Sie mir erklären, was hat sich da abgespielt? Was hatte sie, wo jeder gesagt hat, behalte das doch, hier baue eine Kette auf, und was macht sie jetzt?
Mhm. Also genau, oberflächlich gesehen war sie sehr erfolgreich. Sie war Managerin von einem Pizza-Franchise-Unternehmen, hatte zwei Läden, glaube ich, die sie selbst geführt hat und die sie ebenso franchise-mäßig hatte. Hat damit auch relativ gut verdient, hat 6 oder 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag gearbeitet, abends gekifft, um einschlafen zu können.
Sie nennen das ja Rauchen immer.
Ja, ja, genau, sie nennt das Rauchen immer noch. Ja, sie hat da Pizza hergestellt, wahrscheinlich nie eine am Stück, sondern immer in diesen vorgefertigten kleinen Schritten. Mhm. Das ist natürlich keine sehr erfüllende Aufgabe. Man hat nie das Gefühl, also so habe ich es mir vorgestellt, dass man irgendwie was geschafft hätte oder ja, nicht mal eine ganze Pizza hergestellt hat, wegen dieser Automatisierung irgendwie im Prozess.
Man ist Teil einer Funktionskette und ist da sehr erfolgreich.
Genau, und letztlich geht es um Pizza.
Ja.
Und sie hat irgendwann eben auch religiös, weil sie sich da entwickelt hat, Probleme bekommen, weil sie ihr sehr dezentes Kopftuch, also nur so eine kleine Mütze unter dem Cap, unter dem obligatorischen nicht mehr tragen durfte.
Warum nicht?
Obwohl sie, weil das eben nicht zur Corporate Identity des Unternehmens gepasst hat.
Glauben Sie, dass man ihr verboten hätte, eine Kippa zu tragen?
Also die wäre ja unterm Cap verschwunden. Mhm. Insofern hätte sich die Frage vielleicht nicht so gestellt und sicher nicht.
Wir reagieren da anders, das kann man schon spüren. Ne? Wenn jemand eine Kippa trägt, würde niemand auf die Idee kommen und sagen, die kannst du hier nicht tragen, aus hygienischen Gründen, aber ein Kopftuch schon.
Ja, das war gar nicht aus hygienischen Gründen, sondern tatsächlich aus weltanschaulichen Gründen.
Aus Welt, ja.
Genau, und sie hat dann auch immer mehr Probleme bekommen, eben Schweinesalami auf die Pizza zu legen. Also je weiter fortgeschritten auch ihre Frömmigkeit sozusagen war. Und ist dann da ausgestiegen. Ich würde es nicht so krass sagen, dass sie sozusagen mit Absicht dann auf Hartz IV, damit sie nur noch ihre Religion leben kann, sondern ich glaube, es war auch ein bisschen, es waren auch irgendwie, nicht so die Möglichkeiten, die sie dann hatte. Also da kann man halt nicht so schnell umschulen auf, sie hätte ja nur ein anderes Franchise-Unternehmen führen können. Oder,
ne?
Das ist schon mal schwierig. Dann hatte sie 2 Kinder, alleinerziehend, der Mann war weg, den hatte sie ja rausgeschmissen. Mhm. Das heißt, das waren auch mangelnde Möglichkeiten, glaube ich.
Aber es ging
auch
ihr nicht
eine mangelnde Bereitschaft, was anderes, was ähnlich neoliberal und sinnlos ist, zu tun.
Aber es ging ihr eben nicht ums Geld.
Nee,
sie hat diese Askese, weil von Hartz IV leben macht keinen Spaß, das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, das macht keinen Spaß.
Trotzdem bekommt sie irgendwas dafür, dass sie sagt, okay, das ist die Sache ihr wert.
Genau.
Das ist ja schon die Frage, wo sie sagt, das ist die Sache wert. Was ist denn die Sache wert?
Ja, genau, dass sie, dass sie Mutter sein kann, eine Mutter, die sie vielleicht selbst nicht so hatte. Dass sie für ihre Kinder da sein kann, dass sie sich aber auch karitativ einsetzen kann. Also das macht sie auch, genau. Das macht sie in ihrer Freizeit, denn natürlich hat sie zu tun. Es ist ja nicht so, dass sie arbeitslos wäre, sondern eher erwerblos.
Mhm.
Sie hat unglaublich viel zu tun und inzwischen ist ihre Situation, das kann ich ja gleich noch erzählen, auch ein bisschen anders. Das heißt, sie näht Kleidung, vor allem für Flüchtlingskinder oder für Versteigerungen, wo dann Geld für Flüchtlingskinder eingenommen wird. Das macht sie seit 2015 eigentlich. Genau, das macht sie in ihrer Freizeit.
Sie hat sich auch intensiv damit beschäftigt. Sie also ist, ich finde, es wird auch ein relativ typisches deutsches Phänomen, dass wenn man etwas macht, macht man das richtig. Also wenn man sagt, wir machen Völkermord, dann macht man das richtig, dann organisiert man das industriell. Wenn man aber dann sagt, wir wollen die Umwelt schützen, dann macht man grüne Tonnen. Und wenn jemand da die falsche Tonne benutzt, dann ruft man die Polizei oder so, sagt dazu, falsche Tonne. Und wenn man eben zum Islam übertritt, dann macht man das eben richtig. Also man beschäftigt sich so dahingehend mit richtig, ist jetzt ein bisschen ein problemischer Vorsatz gewesen, dass man sagt, okay, es gibt viele muslimische Frauen, die irgendwo in Bangladesch unter abenteuerlichen Bedingungen Klamotten herstellen. Und wenn ich ein guter Moslem bin, soll ich dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert. Und zwar nicht nur, weil es muslimische Frauen machen, sondern weil es keine menschenwürdige Arbeit ist. Und deswegen nähe ich die Klamotten lieber selber, als zu einem entsprechenden Markt zu gehen und das billig zu kaufen. Weil das kann mir als überzeugter Muslim nicht egal sein. Das ist der Ansatz.
Mhm.
Hat Sie das überrascht? Verstehen Sie das auch unter Frömmigkeit? Weil das Wort ist ja in Deutschland ein bisschen belastet, eigentlich Spaßbremse.
Mhm.
Frömmigkeit.
Ja, das stimmt. Das hat auch was mit diesem Idealismus zu tun, den eine Konvertierte vielleicht noch mal viel stärker haben kann, weil sie sehr viel mehr dazu gezwungen ist, sozusagen bestimmte Themen zu reflektieren. Einfach dadurch, ich glaube, das ist nicht unbedingt Deutsch sein, was sie jetzt zu einer besonders frommen, eifrigen Lebensweise gebracht hat, sondern das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn man konvertiert, muss man sich eben alles selber neu aneignen, sich eben reflektieren, ne, genau überlegen, wo stehe ich in der Gesellschaft, wo stand ich vielleicht vorher, wo will ich hin. Und dazu gehören natürlich auch genau solche karitativen Dinge, die eben sehr wichtig sind. Das ist ja eine der 5 Säulen sozusagen im Islam. Und dazu gehören eben auch solche Fragen wie das mit Bangladesch und wie Näherinnen dort, wie dort mit muslimischen Schwestern sozusagen umgegangen wird. Mhm. Aber da haben, das hat mir Ela auch erzählt, da haben viele, die traditionell Musliminnen sind, überhaupt gar kein Bewusstsein für. Mhm. Also das
man kann es eben auch nicht, wenn man dem Islam angehört, dann ist man automatisch sozial geprägt und das ist eben auch nicht der Fall. Aber die Personen, über die Sie schreiben, die sind ja alle in irgendeiner Weise karitativ tätig. Sie kümmern sich um andere Menschen unentgeltlich, weil sie da eine Erfüllung erleben. Das sind ja eigentlich christliche Werte. Ja. Oder sind das nicht eigentlich normale Werte, soziale Werte, die eine Gesellschaft ausmachen, der wir immer dann immer was Religiöses überstülpen? Ist das nicht etwas, wo ich sage, eine Gesellschaft, die nicht sozial ist, ist keine Gesellschaft, ist irgendwas anderes?
Oh, das ist natürlich eine jahrtausendealte Debatte, die schwer ist, so schnell zu beantworten. Also ich glaube schon, dass es religiöse Werte sind, dass man irgendwie das soziale Zusammenhalt sozusagen was Wichtiges ist. Mhm. Es sind aber genauso neokonservative Werte vielleicht, dass der Staat ein bisschen weniger macht und die Gesellschaft ein bisschen mehr. Mhm. Oder der Staat sehr, sehr wenig und die Gesellschaft sehr viel. Dass sozusagen Almosen sowas wie Hartz IV oder so ersetzen. Und Menschen keinen Anspruch darauf haben, dass ihnen geholfen wird, sondern höchstens froh sein können, wenn andere Menschen sich dazu bereit erklären, ihnen zu helfen.
Sie sprechen hier etwas an, was im Buch auch immer wieder angesprochen wird, warum die Menschen das tun, aus einer zum ersten Mal erlebten ethischen Überzeugung. Mhm. Was ist das für eine ethische Überzeugung? Sie würden sagen, das ist richtig, was ich mache, das gibt mir auch was. Andere würden sagen, ey, ist doch ein schlechtes Geschäft, du kriegst doch gar nichts dafür. Was ist denn da der Sturm? Ja. Was macht für wen? Das können wir als Leistung anbieten und verkaufen, wollen die aber gar nicht.
Genau. Da geht es schon um die Überwindung eines Egoismus, den die vier auch, glaube ich, als neoliberal identifizieren würden. Wo sie sagen würden, ich habe mein Leben lang vielleicht an mich gedacht oder unter Menschen gelitten, die nur an sich gedacht haben. Und deshalb will ich da, das ist mir bewusst und ich will was ändern. Also das hat schon auf jeden Fall damit zu tun.
Die Muslime, die Sie beschreiben, leben im Westen. Glauben Sie, dass sich Ihr Verhältnis zur Religion ändern würde, wenn Sie in einem muslimischen Land leben würden? Ich glaube, Elle spielt damit.
Mit dem Gedanken?
Ja, habe ich das richtig gelesen?
Nein, ich glaube nicht. Also wenn dann Mareike, die überlegt sich, glaube ich, öfter mal, wie das wäre, wenn Muezzin irgendwie zum Gebet rufen würde und so. Ja. Hat auch mal in Marokko gelebt, also kennt das auch. Da war sie aber noch nicht muslimisch. Insofern, ja, ich glaube, alle sind sich vielleicht mehr oder weniger darüber im Klaren, dass man in Deutschland seine Religion schon, also bei aller Debatte, die wir hier haben, aber relativ frei leben kann. Und dass es in der muslimischen Welt jetzt gar nicht so unbedingt besser ist. Oder da gibt es keinen Mekka sozusagen, wo man das völlig ungehindert könnte. Mhm. Ich glaube, ja, so klar sind sich alle darüber. Und so richtig mit dem Gedanken, also es ist halt hypothetisch. Ich weiß nicht, ob man das so wirklich beantworten könnte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die vieles finden würden, was vielleicht besser ist und was schöner ist. In Kairo zum Beispiel, da liegt freitags zum Freitagsgebet, also mittags, der Verkehr komplett lahm. Ja, da bewegt sich nichts mehr. Ein paar Frauen nutzen es, um einkaufen zu gehen und endlich mal nicht an Kassen anstehen zu müssen. Aber eigentlich das gesellschaftliche Leben ist ein Stillstand. Mhm. Es werden, weil es so viele Menschen gibt, Teppiche auf den Straßen ausgerollt. Auch Polizisten legen ihre Arbeit nieder und beten mit allen anderen zusammen auf diesen Teppichen auf der Straße.
Okay. Das ist also der kulturelle Ausnahmezustand?
Das ist ich glaube, in Kairo ist das relativ normal. Mhm. Genau, das ist der Freitagsausnahmezustand sozusagen.
Genau.
Und das ist so etwas, was ich mir vorstellen kann, was vielleicht manche auch schön fänden mal für eine Zeit.
Oder vielleicht auch das kollektive Erlebnis. Ich kenne es nur nicht persönlich, aber aus Schilderungen, wie das Malcolm X erlebt hat, der ja ein sehr radikaler auch erst war mit einer kriminellen Karriere. Von daher gibt es viele Andockpunkte. Und dann eben zum politischen Wortführer aufrief mit allen Konsequenzen. Aber erst nachdem er aus Mekka kam, hat er festgestellt, okay, es gibt keine großen Unterschiede für den Islam zwischen Schwarz und Weiß. Weil es gibt diese klassische Begegnung, wo ein weißes Mädchen ihn fragt, Herr X, was kann ich für Sie tun? Nichts. Weil sie weiß ist. Also er denkt, ein sehr stark auch rassistisches Weltbild spiegelt oder da ein Echo drauf gibt. Aber dieses gemeinschaftliche Erlebnis, nach Mekka die Hadsch zu machen, wo Millionen Menschen sich zu etwas zu bekennen, das ist ja schon etwas, was mit einem etwas ausmacht. Vielleicht kann man das verstehen, wenn man sagt, ja, es gibt ja auch Menschen, die jedes Jahr zu Ostern nach Rom fahren.
Klar.
Machen die ja auch. Und warum? Da macht einer dann die Tür auf und sagt was soll das? Das ist nicht mit Logik zu erklären.
Klar, oder irgendwie auf dem Jakobsweg pilgern oder so.
Genau.
Na klar.
Genau.
Also ich habe ja den Hadsch nicht gemacht in Mekka, deshalb kann ich es leider nicht beurteilen. Ich kenne aber eine Theatergruppe, die ein Stück gemacht hat, Zwischen den Säulen heißt es. Das ist sozusagen ein Selbstversuch, das ist auch der Ansatz der Theatergruppe. Die sind zum Islam konvertiert und auch nach Mekka gefahren. Also sie sind wirklich konvertiert.
Für das Stück oder überhaupt?
Ja, das ist schwer zu sagen. Mhm. Also sowohl als auch.
Okay.
Ja, das ist was, wo man, glaube ich, nicht mehr hinter zurück kann, so ohne weiteres. Ja. Sondern das macht was. Mhm. Auch wenn man erstmal nur fürs Stück sozusagen das angeht, aber das bewegt was. Also das merkt man auch, merkt man dem Stück auch an. Was ich gesehen habe aus Mekka, die haben da nämlich so Filmmaterial gezeigt, das wird auch im Stück gezeigt, ist es, glaube ich, nicht nur ein super tolles kollektives Erlebnis und bestimmt spirituell sehr erfüllend und sehr erhebend mit so vielen anderen Menschen zusammen und auch persönlich, sondern ich kann mir vorstellen, dass vieles auch sehr absurd ist, so wie das heute läuft in Mekka.
Natürlich, es ist auch eine Massenorganisation.
Super, durch neoliberalisiert.
Ja, natürlich.
Also mehr Konsum gibt es wahrscheinlich nicht als in Mekka, weil es wahnsinnig teuer ist, überall irgendwie so klimbim.
Genau. Der Scheich wohnt auch dann speziell, ne?
Also, klar.
Wenn er dann schon drüber fährt oder der Bekannte eines Scheichs.
Ja. Auch Gleichheit, ist da nicht unbedingt eine naturgegebene Sache oder eine gottgegebene Sache.
Frau Kaiser, lassen Sie uns, wir haben es am Anfang angekündigt, wir machen es jetzt mal fast nach zwei Drittel des Gesprächs. Sie haben ein Buch geschrieben, was ich finde sehr starke Ansätze hat, mit soziologisch geprägtes, sind aber keine Soziologin. Was haben Sie gemacht, dass Sie das heute machen? Sie sind ja Journalistin, aber Sie haben ja vorher auch studiert. Warum der Zug? Dazu können Sie mir erklären, Ihre Biografie.
Die ist auch nicht so ganz kontinuierlich. Also ich habe ursprünglich Romanistik studiert, Italienisch, Französisch und Spanisch, und habe dann eine Doktorarbeit zu Nordafrika geschrieben. Und das war interdisziplinär, also zwischen Arabistik, Islamwissenschaft und Romanistik. Und Nordafrika, da kommt natürlich alles zusammen, ehemalige französische Kolonie, zumindest im Maghreb. Mhm. Genau. Das heißt, da braucht man eigentlich auch all diese Ansätze, wenn man da irgendwie
verstehen will, was geht.
Genau, und ich habe dann, ich habe ein paar Jahre in der Wissenschaft gearbeitet, aber doch relativ schnell gemerkt, dass das, was vor allem in der Islamwissenschaft verhandelt wird oder in allen Wissenschaften, die sich mit dem Islam auseinandersetzen, es wird ja auch von anderen vereinnahmt, nicht unbedingt das ist, was gesellschaftlich besprochen wird, diskutiert wird, sondern dass es auf einem abstrakten, hohen Niveau einfach passiert und in der Gesellschaft irgendwie nichts davon ankommt. Und das fand ich sehr schade und dachte, da müsste es eigentlich mehr Graubereich geben und viel mehr Vermittler, die irgendwie sich kompetent zum Thema Islam äußern können, aber doch so, dass jeder es irgendwie verstehen kann. Oder sagen wir mal, jeder, der es verstehen will. Und das war eigentlich mein Ansporn. Ich wollte für ein breites Publikum schreiben. Genau.
Und ist Ihnen auf jeden Fall gelungen, deswegen nochmal die neuen Muslime ruhig lesen. Wenn man Angst vor Muslimen hat, dieses Buch gelesen hat, dann hat man vielleicht danach Angst vor sich selber oder seinen eigenen Vorurteilen. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es ein tolles Buch, was sich auch gut eingliedert in Bücher von Petra Wild, wenn Ihnen der Name was sagt, Islamwissenschaftlerin. Ich finde das ganz Tolles, obwohl Sie von der anderen Seite kommen. Bei Petra Wild weiß ich, dass sie den Koran nicht nur gelesen hat, sondern ihn auch sehr stark fühlt. Das kann ich sagen. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie einen spirituellen Zugang zum Koran und zu diesen Menschen gefunden und sagen, das war mir nicht möglich? Ich gehe da doch als Wissenschaftler ran. Vielleicht, um es auch nicht zu punchen. Oder kann man sich davon gar nicht frei machen?
Nee, ich konnte mich davon gar nicht so frei machen. Und ich habe ja auch einfach viel mit Muslimen zu tun, bin oft in der islamischen Welt unterwegs, höre sehr oft Koranrezitationen, die dann so gesungen werden. Und da kann ich mich gar nicht entziehen. Also das ist einfach was unglaublich Schönes und Ästhetisches. Mhm. Ob man daran glaubt oder nicht, ich glaube, es spricht einfach jeden an. Es berührt, also es hat mich immer berührt eigentlich. Und schon auch, was die Muslime sagen, woran sie glauben, die Suren, die sie erzählt haben, die sie besonders bewegt haben oder so, fand ich auch interessant. Also das ist schon so eine Mischung aus wirklich nachvollziehen wollen, also auch vom Gefühl her sozusagen nachvollziehen zu können, was einen dazu bewegt und sich trotzdem eine gewisse Nüchternheit, die säkulare Brille sozusagen zu bewegen, zu behalten. Mhm. Das ist gar nicht so.
Das ist
ein Spagat.
Haben Sie sich mit der Bibel auch so intensiv beschäftigt wie mit dem Koran oder weniger, weil der Koran doch eben auch eher was Exotisches ist für uns?
Ich habe mich schon auch mit der Bibel beschäftigt, schon während meines Studiums, auch mit dem Alten Testament. Ich habe nämlich mal Hebräisch gelernt und fand das auch alles sehr spannend, was ich da gelesen habe. Also ja, ich habe mich schon relativ breit auch mit Religionen beschäftigt. Mhm. Aber nicht immer aus, oder sehr wenig aus einer theologischen Perspektive, sondern immer eigentlich immer soziologisch oder
Was ist für Sie, Unterschied möchte ich nicht sagen, was ist das Andersartige am Koran? Ich meine, die Bibel gibt es doch auch und es gibt auch die Tora. Warum ist der, was macht den Koran speziell, dass so viele, es sind über 1 Milliarde Menschen sagen, das ist für mich das wichtigste Buch. Ja. Ist ja auch letztlich dann die neueste Religion, muss man ja auch sagen. Das ist Update, kann man ja auch so sehen.
Sehen Muslime auch so, genau. Ja, ja. Schwer zu sagen. Ich meine, die Pfingstbewegung und die Evangelikalen haben auch einen Riesenzulauf, das ist die Bibel. Insofern, glaube ich, kann man jetzt gar nicht sagen, das eine ist irgendwie ist catchier als das andere. Das kommt, glaube ich, darauf an, wo und in welchen gesellschaftlichen Schichten. Und insofern kann man es vielleicht nicht so gegeneinander aufwiegen. Für mich das Besondere am Koran ist schon diese Rezitation. Also, dass die mit dem Körper, dass das nicht nur gelesen wird still, dass es nicht so was Intellektualisiertes, sondern mit dem Körper vorgetragen wird. Und das ist was unmittelbar mitreißt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das zusammen mit der Orthopraxie eben Menschen dazu bewegt, dass sie dabei bleiben. Ja. Einfach, weil es so aufwendig ist, 5-mal am Tag zu beten, sich zu waschen. Mhm.
Ja. Also ich finde, wenn man den Klang des Muezzins hört, das hat für mich, also und auch wie, wenn ich sehe, dass wie das praktiziert wird, ich bin häufiger in der muslimischen Welt unterwegs, aber einfach nur als Reisender und gucke mir das alles an. Ich gehöre keiner Religion an, aber ich finde auch Spiritualität einfach nicht nur interessant, sondern ich glaube, wenn man sich an Hans-Peter Dürr erinnert, Max-Planck-Institut, es gibt keine Materie, was wollte er uns damit eigentlich sagen? Also das ist dann auch so etwas. Aber das, ich finde, es hat einfach Soul. Also man hört das und denkt, es macht einen, es berührt einen und das ist ja schön, wenn einen das berührt, weil wenn einem nichts berührt, dann hat man, glaube ich, ein Problem. Das sollte man sich mal auf die Couch legen. Ich möchte auf etwas zu sprechen kommen, weil wir hier über auch die neuen Muslime sprechen. Also dass der Koran und der Islam nicht starr sind. Das ist da, es gab ja keine Reformation, aber trotzdem gibt es da was Ähnliches, was anders daherkommt, wie wir das gewohnt sind, weil der Martin Luther da noch nicht aufgetreten ist. Vielleicht braucht es den auch gar nicht. Sie schreiben auch über Modemarken von jungen Muslimen, die, wenn man sie trägt, damit sollte man sich selbst daran erinnern, dass man sich möglichst islamisch verhält. Also zum Beispiel Shirts mit Mekka und Medina. Ich weiß nicht, ob es die Marke noch gibt, mit denen man eben nicht in Clubs geht, um sich sinnlos zu betrinken. Was ist denn, das sollte man ja eigentlich begrüßen, ne? Ja. Was ist denn unislamisches Verhalten aus der Sicht dieser neuen Muslime?
Also kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Ich mit den Modemarken, da greife ich ein Buch von Julia Gerlach auf, zwischen Pop und Dschihad, was aber 2006 erschienen ist. Ja. Also es ist auch lange her, deshalb weiß ich auch gar nicht, ob es dieses Modelabel noch gibt. Ich glaube, vielleicht nicht.
Ja. Aber die Idee dahinter ist ja schon interessant.
Die ist auf jeden Fall interessant, klar. Ich glaube, so alternative Cola oder so gibt es immer noch. Aber nicht nur bei uns in Deutschland, sondern überhaupt in der islamischen Welt.
Ist das eine neue Identität, die man für sich definiert? Weil man auch in der Parallelgesellschaft oder in diesen Bubbles auch feststellt, lange war man da eben als Gastarbeiter, war das in Ordnung, was man da gemacht hat, solange der Zugriff, jetzt hat man eine eigene Identität oder will auch gar nicht mehr angenommen werden, weil man mal abgeledert wurde und auf einmal geht man mit einem anderen Selbstbewusstsein ran. Hat das damit zu tun, dass es eben nicht nur ist, dass man muss hier die Frage stellen, wie ist es möglich, dass solche Parallelgesellschaften überhaupt entstehen, ja, wo doch die meisten dieser Parallelgesellschaft nicht angehören? Also wie kann eine Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft so etwas überhaupt zulassen? Welche Art von Vernachlässigung muss da überhaupt im Vorfeld stattfinden oder Desinteresse, dass die dann auf einmal sagen, ja, jetzt sind wir halt Parallelgesellschaft. So, aus ist. Also, waren wir ja vorher auch schon.
Ja, ich würde gar nicht von Parallelgesellschaften sprechen. Und wenn, dann muss man von ganz vielen Parallelgesellschaften sprechen. Also sind Spandauer jetzt weniger eine Parallelgesellschaft als Berliner oder, ne, oder als Muslime oder, also ja, irgendwie
grenzt. Die Spandauer würden das schon sagen.
Ja, vielleicht. genau, aber dann müssten wir die auch nennen. Ne? Ja, das wäre nur fair, wenn man dann auch alle anderen irgendwie heranzieht in so einer Debatte über Parallelgesellschaften. Irgendwie lebt jeder ja in seiner Bubble durchs Internet noch viel, viel stärker. Was ist schon eine Parallelgesellschaft? Dass man sich vielleicht abgrenzt und manchmal auch trotzt, weil man sich ungerecht behandelt fühlt, ja, sicher, kann ich mir gut vorstellen. Ist, glaube ich, sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist. So funktioniert im Übrigen auch Radikalisierung. Ja, so wird der Nährboden für sowas geschaffen.
Ist das eine Parallele auch zur Radikalisierung, die in Ihrem Buch fällt, es auch zur RAF geführt hat?
Sicherlich auch. Klar, ist ein anderes Thema, ist eine andere Zeit und so weiter. Aber
sind ähnliche so Mechanismen, die greifen?
Bestimmt, ja.
Auflehnung, anders sein?
Ja, klar.
Und auch abrutschen und dann, du musst mindestens das tun, damit du dazugehörst.
Ja, kannst du RAF führen, kannst du Punk führen, also ist schwer zu sagen, ne? Ich glaube, man kann nicht, also auch diese, was sie Parallelgesellschaft genannt haben, also muslimische Community, vielleicht besonders Konvertierte, die solche Shirts tragen, wo dann so Verhaltenshinweise sozusagen drin enthalten sind, ich glaube, die ist nicht homogen. Und auch wenn es vielleicht einen besonderen Schick gibt, dass man nicht in Clubs geht, dass man sich nicht betrinkt, dass man Geschlechtertrennung einhält. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es eine bestimmte Modeerscheinung auch ist, nach wie vor. Aber ich glaube, das ist nicht das Bestimmende. Also ich glaube, dazu ist es einfach immer noch ein zu vielfältiges Feld.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der Islam für viele Umsteiger, nenne ich die jetzt mal, die steigen nicht aus, die steigen was anderes ein, dass das für Sie eine Antwort ist auf die Überindividualisierung des Neoliberalismus. Warum ist das so? Bietet der Koran quasi weniger? Oder im Gegenteil?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur die Überindividualisierung, denn da würde ich die gar nicht ausnehmen, mit denen ich gesprochen habe, sondern vielleicht eine bestimmte Form des Pluralismus, so ein, was wir mal in der Postmoderne diskutiert haben, ein Anything Goes, oder was Ferit Haider als Beliebigkeit beschreiben würde, wogegen man sich eben mit einer Religion auch ganz gut wenden kann. Ja. Aber ich glaube, letztlich entlastet es eben nicht von diesen Entscheidungen, die man dann trotzdem treffen muss. Mhm. Aber vielleicht macht es manches einfacher.
Das weil es berechenbarer ist.
Weil es berechenbarer ist, weil man bestimmte Werte, also weil man eine bestimmte Verknüpfung von Werten vielleicht schon hat. Mhm. Die, auch wenn man trotzdem Entscheidungen treffen muss, aber es gibt ja doch ein Weltbild vielleicht, was zumindest von den Grundtendenzen her vorgegeben ist.
Aus der Sicht eines Markensoziologen ist Religion natürlich auch eine andere Marke als Apple oder Adidas. Die ist relativ stabil. Und das, was sie proklamiert, das wird seit Tausenden von Jahren proklamiert. Vielleicht ist auch das, dass die Leute es satt haben, sie ständig auf dem Laufenden tatsächlich zu halten, diesem Hamsterrad, was als nächstes durch die Tür kommt. Ja. Sondern da weiß man, was man hat. Das ist ja eigentlich, das sind Werbesprüche.
Ja.
Aber es funktioniert ja scheinbar.
Klar.
Ich möchte, dass Sie noch mal etwas sagen zu jemandem, der die Kurve gar nicht bekommen hat, aber der eben als Desodog Rap-Karriere gemacht hat und dann sich radikalisiert hat. Dennis Kruspert heißt er ja. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Können Sie anhand von ihm mal auch zeigen, warum der Islam für ihn ein Angebot war und das aber dann in die falsche Richtung geführt hat?
Ja, ich kann es zumindest versuchen. Ich weiß ja nicht so viel über ihn, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe. Sondern was ich gelesen habe, sind die Verfassungsschutzberichte, die sich mit seinen Liedern auseinandersetzen. Das heißt, auch der Verfassungsschutz wusste gar nicht so viel über ihn. Und konnte auch gar nicht so viel über ihn rausfinden, außer über die Lieder, wo er sich eine Street Credibility entwirft.
Ja.
Also muss man auch sehen, was ist da Fakt, was ist Fiktion.
Also ein verletzlicher Mensch, der eben über diese Rapper-Karriere so den Mag macht. Ne? Also oft ganz klassisch, aber ein verletzlicher Typ ist. Aber darüber eben Schwäche auf der Straße zeigen, ist überspitzt gesprochen ein Todesurteil.
Genau.
Das geht gar nicht. Ja,
der ist ja auch in Kreuzberg aufgewachsen zu einer anderen Zeit, als wir sie heute haben.
Ja.
In 36 gehörte auch zu den, ich glaube, 36 Boys eine dieser Gangs, die in den 90er Jahren irgendwie ganz, ganz groß sozusagen waren, was alternative Lebensmodelle sozusagen angeht. Und der hat eine so mittelerfolgreiche, eigentlich eher relativ erfolglose Rapper-Karriere hingelegt.
Ja.
Genau. Und ich glaube, dann zum Islam zu konvertieren, das ist natürlich, was ich auch zeigen wollte in dem Buch, es ist kein Automatismus, dass man dann gewalttätig oder radikal wird.
Aber wenn man radikal ist, gibt es im Islam, wie in jeder Religion, muss man sagen, Angebote, wo man sagen kann, hier kannst du dich positionieren.
Ja.
Mir, als ich das las, hatte ich automatisch das Bild der Hells Angels im Kopf. Wenn man so eine Kutte trägt und an einem Autofahrer vorbeifährt, wer als Autofahrer alle Sinne beisammen hat, das ist vielleicht auch der Sinn der Sache, legt sich mit dem besser nicht an, wer weiß, wer da kommt. Man weiß es nicht. Aber Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Hells Angels und radikaler oder radikalerer Muslim zu sein, das ist gar nicht so weit weg. Stichwort Pierre Vogel.
Mhm. Genau. Ja, klar. Und
sein Vater.
Genau. Hells Angels und er eben Salafist.
Ja.
Ich weiß nicht, wie so die Karrieremöglichkeiten bei den Hells Angels sind, aber im Salafismus, wie Pierre Vogel ihn lebt, scheinen die relativ gut zu sein. Das heißt auch niedrigschwelliger Einstieg, schnelle Erfolge, was bestimmt für Dennis Kuspert auch eine Rolle gespielt hat.
Ja, Desodog.
Diese schnellen, Desodog. Oder wie er dann auch immer später mit seinem Kampfnamen hieß.
Genau.
Ich glaube, das ist schon etwas, was Menschen auch anziehen kann, dass sie eben relativ schnell erfolgreich sein können mit relativ wenig Aufwand. Einfach dadurch, dass sie frommer sind als alle anderen oder disziplinierter oder den Habitus besser irgendwie ja, zumindest oberflächlich drauf haben. Ich glaube, deshalb auch diese auffällige Kleidung von Salafisten. Also auch das ist vielleicht eine Marke, kann man sagen. Und eine Abgrenzung natürlich von anderen.
Aber ich denke, wenn man von diesen ganz Radikalen, die wirklich im Promillebereich behält sich das ja auf. Ja. Ständig wird über die berichtet, aber das ist ja von 1,2 Milliarden Muslimen, wie viele davon werden Terroristen, die aufs Cover kommen? Nicht so viele, würde ich sagen. Aber es gibt ja eben auch, bei allen Radikalen gibt es Charts. Die gab es auch bei der RAF. Mhm. Man kannte die üblichen Verdächtigen, meistens Männer, Bader und Co. Und man kannte später Carlos. Das sind auch so klassische Männerkarrieren. Hat das was damit zu tun, dass Männer stark sein müssen, dass sie gewalttätig sein müssen, um Anerkennung zu finden für sich selber oder durch die Gesellschaft geprägt? Ist das eine Soziologie, die gar nicht mit der Religion unbedingt zu tun hat, sondern dass es verschiedene Labels gibt, die Angebote machen, dann nimmt man neben das, was einem über den Weg läuft.
Also klingt für mich schlüssig, wenn Sie das so sagen. Mhm. Das, ja, könnte schon sein. Ich meine, in diesem Weltbild, was wir so, oder in dieser Gesellschaft, die von Muslimen kritisiert wird, die ist ja nicht nur unterdrückend für Frauen, die unterdrückt ja Männer genauso. Ist ja was, wogegen sich die Gender Studies auch wenden. Dass ja auch Männer in ein bestimmtes Bild gepresst werden.
So hast du zu sein, das ist die neue Freiheit, die befohlene Freiheit.
Genau, die befohlene Freiheit.
Mhm. Ja. Sie schreiben ganz kurz im Buch, und das hat, glaube ich, das Bild des Islam und die Haltung zum Islam stark geprägt, ganz kurz auch über die Ergebnisse oder Ereignisse damals in Köln. Also Übergriffe. Mir fällt da spontan ein, also weil ich auch immer im privaten Umfeld darüber rede. Ich glaube, man muss kein Moslem sein, um als Männergruppe übergriffig zu werden, was Frauen angeht. Ich stelle immer fest, es sind immer junge Männer unter Testosteron, die auf sich allein gestellt sind. Das haben wir eben auch erlebt, oft mit Uniform als Soldaten. Denn es gab ja auch jede Menge Vergewaltigung von christlichen Soldaten, Amerikanern, Franzosen und Briten später in Deutschland. Dazu musste man nicht der Roten Armee angehören oder so. Das wird aber nicht gesehen. Ja. Man nimmt sich gerne dieses Feindbild. Ist das eine Sucht? Sie sind keine Soziologin, aber ist das eine Sucht? Einer muss schuld sein und der Islam gibt ein tolles Feindbild her, die Medien spielen ja auch mit. Ist das, wir brauchen das als Orientierung? Sehen wir in der Weltpolitik ja, ist das etwas, was in uns etwas triggert, was wir brauchen als Orientierung?
Ich glaube, in dem Fall war das Feindbild tatsächlich zuerst da. Das heißt nicht, dass wir Köln hatten und dann nach Erklärungen gesucht haben, sondern dass es sowas wie Köln wahrscheinlich schon also so lange gibt, wie es Silvester irgendwie in so exzessiver Form gibt. Und in dem Fall aber eben vor allem junge Nordafrikaner, wenn das stimmt, da beteiligt waren, die ja auf ihre Religion reduziert werden, wo ja auch erstmal völlig unklar ist, warum eigentlich. Also da werden ja zwei Dinge einfach vermischt, was in der ganzen Debatte so passiert. Ne? Wir haben irgendwie ein soziales Problem, bestimmt auch ein Schichtenproblem, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Und dann wird aber eine Religion herangezogen, eine ganze Gemeinschaft irgendwie unter Generalverdacht gestellt. So, das ist das eine. Das andere ist, dass die ganze MeToo-Debatte gezeigt hat, wie Männer und Frauen eigentlich im Verhältnis zueinander stehen und was da so alles im Argen liegt.
Man kann auch übergriffig sein als Weinstein, ohne Moslem zu sein. Man muss auch nicht nach Köln.
Genau. Ja. Ich glaube, dass wir einfach so Fragen des Patriarchats sehr gerne bei anderen verorten. Klar, das ist irgendwie einfacher. Und wertet einen vielleicht selbst auf, wenn man andere dann also abwerten kann. Und bestimmt sind die Gesellschaften im Nahen Osten und in Nordafrika noch mal patriarchischer als unsere. Aber das heißt nicht, dass wir hier solche Probleme nicht hätten, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, wir müssen diese Debatte zusammenführen. Denn wenn wir das nicht tun, dann führt es eben dazu, oder das ist wahrscheinlich auch der Impuls, sozusagen warum die Debatte überhaupt so geführt wird, da geht es um Diskriminierung und um Rassismus.
Mhm. Und um Macht letztendlich.
Klar, auch um Macht und um Privilegien. Aber ich glaube, dass das mit dem Finger auf eine bestimmte Gruppe gezeigt wird, das ist halt einfach rassistisch.
Mhm. Und lenkt von einem selber ab, kann sich dadurch positionieren. Man muss vielleicht auch mal darüber reden, was relativ wenig getan wird. Natürlich ist es, sage ich mal, prozentual ganz stark so, dass Männer Frauen gegenüber übergriffig werden. Es werden aber auch Frauen Männer gegenüber übergriffig. Es werden auch Frauen Frauen gegenüber übergriffig. Und es werden auch Männer Männer gegenüber übergriffig. Also das gibt es ja auch, haben wir ja auch erlebt jetzt in den letzten Jahren, was Schauspieler sich so gegenüber anderen männlichen Schauspielern leisten, nach dem Motto, ich komme damit durch und so. Das hat es alles gegeben. Wir führen diese Debatte sehr einseitig. Was ich interessant finde, ist, gerade nach der Köln-Diskussion, wir tun dann so, als sei die Übergriffigkeit von Männern gegenüber Frauen im Islam okay. Mhm. Dabei, im Islam, glaube ich, hat es, wer in der Hertha gelebt hat, noch ganz andere Folgen, als das bei uns lass das halt. Das ist, glaube ich, in einem islamischen Land nicht so zu sehen, wenn du da übergriffig wirst. Zum Schluss dieses Gesprächs, vielen Dank fürs Kommen an dieser Stelle nochmal, eine Frage. Für wen haben Sie das Buch eigentlich geschrieben? Wer soll es lesen?
Also am liebsten oder die Leser, die ich sozusagen im Hinterkopf hatte, als ich es geschrieben habe, wären mir die, die vielleicht tatsächlich Angst vorm Islam haben oder zumindest Vorurteile, aber doch so offen sind, dass sie so ein Buch lesen und sich auf die Argumentation einlassen können. Und wenn die das Buch weglegen und sagen, es sind eigentlich ganz normale Menschen, dann, das war das sozusagen, was ich erreichen wollte. Mhm. Also ich wollte schon eine Brücke schlagen. Mhm. Zwischen.
Raten Sie dazu, wenn man über den Islam und den Koran spricht, dass man vielleicht das Buch sich mal organisiert und es mal liest?
Klar rate ich dazu, ganz nachdrücklich.
Was glauben Sie? Ich kenne eine Menge Leute, die haben drei Bücher zu Hause. Die Bibel, dann das Buch von diesem Fußballer, der den Stinkefinger gezeigt hat. Effenberger hieß der ja, glaube ich. Und dann noch eine handsignierte Ausgabe von Dieter Bohlens Werk. Ich glaube, dass der Koran sollte im Schrank von vielen stehen, einfach um sich mit der zweitgrößten Weltreligion zu beschäftigen. Wie viele Deutsche haben den Koran im Schrank, obwohl sie keine Muslime sind?
Ach, ich könnte mir vorstellen, ein paar haben den im Schrank, einfach aus Interesse. Ich bin mir aber nicht so sicher, wie was man da wirklich über den Islam, wie er heute auf der Welt so gelebt wird, lernen kann. Mhm. Ich glaube, das ist eher eine persönliche Lektüre, die man dann hat. Mhm. Naja, wie es halt mit Texten so ist. Also.
Ja. Muss man Arabisch sprechen, um den Islam zu fühlen?
Schwer zu sagen. Ich meine, es ist natürlich eine heilige Sprache. Insofern sind Muslime schon der Überzeugung, dass man das können sollte, um es fühlen zu können. Das kann man bestimmt auch fühlen, wenn man kein Arabisch kann.
Mhm. Wie oft bereisen Sie muslimische Länder?
Häufig.
Mhm. Ja, und kleiden Sie sich dann anders? Passen Sie sich an?
Ja.
Wie ist das? Gibt es da einen Ratschlag? Sollte man das überhaupt tun oder sagen, nee, ich komme aus dem Westen, ich kann das auch zeigen?
Nee. Ich finde, man sollte sich schon informieren, was so Landessitte ist. Ich glaube, mein größtes Schockerlebnis war mal in Kairo. Da war ich bei der Azahar unterwegs. Da gibt es in der Nähe, Kairo ist ja nicht sehr touristisch, nur an ganz wenigen Stellen, Pyramiden, Khani Khalili, und da war ich. Und da gibt es eine Moschee. Und da stieg so eine Gruppe von Touristen aus dem Reisebus in kurzen Shorts und Flipflops und sehr, sehr kurzen dekolletéreichen
Oberteilen.
Oberteilen, genau. Und das war sogar für mich, die ich irgendwie da seit vielleicht 3 Wochen oder so in Kairo war, ein ziemlicher Schock. Und ich dachte, oh Gott, das passt hier gerade überhaupt nicht hin. Also ich finde, man sollte sich schon informieren. Ich lege zum Beispiel auch einen Hijab an, wenn ich in die Moschee gehe. Das geht auch gar nicht anders.
Ja.
In manchen Moscheen vielleicht schon, aber ich finde, das ist einfach ein Zeichen des Respekts.
Man zieht auch seine Schuhe aus.
Auch das, genau. Mhm. Man zieht auch die Schuhe aus, natürlich. Und ich würde mich schon kommt aufs Land an. Ich meine, in Beirut ist es natürlich ganz anders als jetzt in Fez zum Beispiel, was eine relativ spirituelle Stadt ist, eine konservative Stadt. Mhm. Das heißt, in Fez würde ich sehen, dass meine Arme irgendwie einigermaßen bedeckt sind und meine Beine auch. Schon, damit ich nicht so als Reisende da auffalle. Mhm. Weil ich will ja da irgendwie auch aufgehen in der Menge der Menschen. Und
es wird auch ein Unterschied sein, ob Sie eine Moschee in London betreten oder in Harlem.
Mit Sicherheit.
Wird auch so sein. Ich glaube, das macht die Vielfalt jeder Religion aus. Dass man gar nicht sagen, so sind die. Das ist natürlich immer auch kulturell geprägt, ist ja klar. Aber da möchte ich nochmal drauf kommen. Sie würden sich, Sie kleiden sich dann eben entsprechend als Respekt oder eben, dass Sie sich eben der Sitten und Gebräuche anpassen. Jetzt könnte man sagen, ja, das sollen die Muslime hier gefälligst auch tun. Wir sind hier im Westen, da trägt man keine Schleier, sondern man kann ja Moslem sein, auch ohne Schleier. Das tun die aber nicht. Mhm. Sondern demonstrativ bleiben die in ihrem Look, während sie sich ja umziehen.
Ja. Ist eine persönliche Entscheidung, finde ich. Die sollte jeder treffen können.
Mhm.
Also es gibt ja auch genug Touristen, die eben nicht so rumlaufen wie ich. Ich entscheide mich für Respekt und für auch ein gewisses Maß an Anpassung. Mhm.
Aber ist dann sich muslimisch zu kleiden in einem westlich geprägten Land, ist es dann ein fehlender Respekt? Also im Umkehrschluss, logisch gesehen, könnte man sagen, ja, das ist ja so, wie wenn sie sich nicht bedecken, ist sie, wenn die mit dieser Bedeckung nicht aufhören.
Ich weiß nicht, ob andersrum da auch ein Schuh draus wird, weil wir haben ja kein Problem damit, wenn im Winter Menschen irgendwie voll bekleidet noch mit Mütze und Haaren so tief im Gesicht rumlaufen.
Also die Bekleidung selber stört uns eigentlich gar nicht, sondern die Gesinnung dahinter, die wir vermuten.
Genau, ja. Mhm. Und insofern, ich weiß nicht, ich finde, das lässt sich schwer vergleichen. Und das, auch dieses Handschütteln, das ist ja immer, das ist das Aufregerthema Nummer 1. Ich glaube, noch viel, viel schlimmer als das Kopftuch. Und das ist auch sowas. Also klar schüttel ich anderen Menschen die Hand, aber wenn mir jemand den Handschlag verweigert, dann ist es dessen persönliche Entscheidung. Also da kann man nicht drauf verpflichtet werden. Und ich will auch, dass jemand so entscheiden kann. Ich will in einer freien Gesellschaft leben und nicht in einer, die Wohlverhalten fördert und eben abweichend davon sanktioniert. Das würde ich furchtbar finden.
Frau Kaiser, eine Feststellung, auf die ich immer wieder stieß und die ich immer wieder spüre, ist, wir haben in unserer aufgeklärten, neoliberalen, kapitalistischen, freiheitlichen, demokratischen und so weiter Gesellschaft ein unglaubliches Problem mit Menschen, die an etwas festhalten, was man nicht messen kann, die irgendwie spirituell sind und das wirklich leben. Und das wundert mich ein bisschen, weil wir doch ständig betonen, dass wir in einer christlich-jüdischen Wertegemeinschaft leben. Wenn aber jemand aus einer anderen Wertegemeinschaft seinen Glauben tatsächlich lebt, macht uns das Angst. Zeigt das eigentlich, dass wir an das, was wir glauben oder vorgeben zu glauben, nicht wirklich mehr glauben? Zeigt das nicht, dass wir wirklich unsicher sind in unserem Glauben?
Also die jüdisch-christliche Wertegemeinschaft, wo kommt die denn her? Also haben wir die so jetzt seit Jahrhunderten gelebt, irgendwie in einträchtiger Gemeinsamkeit? So kann man das überhaupt sagen für auch nur Christen untereinander, Katholiken und Protestanten? So, nein, natürlich
auch nicht. Kreuzzüge gegen Christen gab es ja auch.
Ja, auch das, aber was weiß ich, Kulturkampf und so weiter. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, es gab so oft irgendwie Feindschaft zwischen A und B. Mhm. Also schwer zu sagen. Ich glaube, die christlich-jüdische Wertegemeinschaft, die wird jetzt rausgekramt, um gegen irgendetwas anderes Positionen und Stellung zu beziehen. Ja, und insofern finde ich das unsinnig.
Sie haben schon gesagt, dass Sie sich wünschen würden, dass viele dieses Buch lesen, die glauben, eine Meinung zum Islam zu haben. Ich glaube, das Buch kann entkrampfen, nach dem Motto, okay, ich schaue mir die Sache mal anders an. Welche Art der Entkrampfung der überzeugten Muslime gegenüber dem christlich und jüdisch geprägten Westen wünschen Sie sich denn? Also andersrum, gibt es da auch was, wo Sie sagen, ja, da könnt ihr mal ein bisschen lockerer werden?
Naja, sicherlich, viele Sachen. Also vielleicht vielleicht erstmal außenpolitische Ereignisse nicht so sehr an sich heranzulassen. Ist immer schwer zu sagen, denn ich stecke ja nicht in der Situation. Aber das wäre sowas, was irgendwie ein Wunsch wäre. Vielleicht auch Verletzungen nicht so alarmistisch irgendwie aufzunehmen. Ich glaube, das würde schon dazu beitragen, dass die Debatte sich irgendwie entspannt. Aber das gilt natürlich für beide Seiten. Also ich finde nicht, dass Muslime da jetzt in der Bringschuld wären, weil sie einfach massiv angegriffen werden und mit zweierlei Maß gemessen wird. Also eben Mohammed-Karikaturen völlig in Ordnung sind, aber wenn Juden in diffamierender Weise dargestellt werden, dann muss sich sofort eine Zeitung entschuldigen und den Karikaturisten rausschmeißen.
Und da ist gar kein Jude schlecht dargestellt, sondern da hat
ein Politiker, genau.
Da hat ein Politiker ist so abgebildet worden, wie er aussieht, und da gehen sofort die Alarmglocken. Also wir messen hier schon mit zweierlei Maß, und das zeigt eigentlich auch, dass diese Gesellschaft abdriftet. In der Radikalisierung abdriftet und sich aber noch für liberal hält. Frau Kaiser, vielen Dank fürs Kommen. Ich gehe davon aus, dass das Buch von vielen gelesen wird, die dem Thema aufgeschlossen gegenüber sind, aber ich würde mir wünschen, dass es auch sehr viele Leute lesen, die diesen Kanal einschalten, um sagen zu können, der Herr Jepsen, verharmlost den Islam. Ich habe noch nie irgendetwas verharmlost, schon gar nicht eine Religion, weil man das gar nicht pauschal tun kann. Man sollte aber auch nicht pauschal über jedem, der einer Religion zugehört, sagen, so sind die, weil man spricht immer über Milliarden, und das ist natürlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich spüre bei Ihnen, dass Sie sich mit dem Thema nochmal anders auseinandergesetzt haben als andere, die zum Thema gesprochen haben, auch aus einer soziologischen Sicht. Sie machen Werbung, die andere Seite mal aus deren Perspektive anzugucken. Das finde ich gut. Von daher, glaube ich, ist es insofern auch ein wichtiges Buch. Wir kommen ja nicht umhin, uns mit der Religion und den Menschen, die aus dieser Religion, aus diesen Kreisen zu uns kommen, zu beschäftigen, wenn wir uns nur angucken, was da an Flüchtlingen zu uns kommt. Wir müssen uns damit beschäftigen. Von daher wäre es vielleicht auch ein Buch, was Horst Seehofer lesen sollte. Fände ich eigentlich ganz spannend. Ist das Thema für Sie hiermit abgeschlossen?
Nein. Das ist ja mein berufliches Thema einfach. Also damit setze ich mich jeden Tag auseinander. Dazu publiziere ich. Das ist nicht abgeschlossen.
Sie legen das also jetzt nicht weg und sagen, ich mache jetzt mal was ganz anderes.
Ich baue darauf auf. Das nächste. Ja.
Vielen Dank fürs Kommen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bei Ihnen mit Shalom Aleikum. Das ist ein Angebot. Und und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich halte es nochmal die Kamera. Warum junge Menschen zum Islam konvertieren? Der Islam macht Menschen, die vom Neoliberalismus enttäuscht sind, ein Angebot, das sie annehmen. Man muss das nicht tun, man kann das aber tun und man sollte das akzeptieren, solange, das gilt ja für alle, die in irgendeine Richtung sich verändern, diese Menschen damit nicht hausieren gehen und bisschen radikal werden. Und das tun ja nur die wenigsten, muss man an dieser Stelle sagen. Frau Kaiser, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke Ihnen, war ein interessantes Gespräch.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Susanne Kaiser. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.